Willkommen zu Auf Holz bauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind Jonathan und
Witold
und sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau.
In dieser Folge geht es um ein großes Thema, das uns als Gesellschaft im Allgemeinen sowie als Bauschaffende im Besonderen betrifft: die Feuerwehr. Wir sprechen mit dem Amtsleiter der Pforzheimer Berufsfeuerwehr, Sebastian Fischer. Sebastian ist Feuerwehrmann mit Herz und Seele. Seine Begeisterung für die Themen rund um die Feuerwehr ist wirklich spürbar. Und von diesen Themen gibt es richtig viele. Denn Feuerwehr ist mehr als nur Brandschutz. Stattdessen ist es eine besondere, hochprofessionelle Organisation mit vielen engagierten Menschen.
Wir sprechen über die Organisationsstruktur der Feuerwehr im Allgemeinen, über die erwähnt vielfältigen Aufgaben und natürlich auch über die Beziehung der Feuerwehr zum vorbeugenden Brandschutz im Gebäudewesen, zum Holzbau sowie zu den Anforderungen und Zielen der Feuerwehr bei der Entwicklung und Weiterentwicklung zugehöriger Regelwerke. Ein abwechslungsreiches und intensives und für uns zu kurzes Gespräch. Wir hätten noch lange mit Sebastian sprechen können. Wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil mit ihm. Jetzt wünschen wir jedenfalls viel Spaß beim Anhören.
Die Horrorvorstellung, dass sowas in einem Gebäude sich ausbreitet.
Oh. Das war vor 2 Jahren hier Brand eines Entsorgungsunternehmens. Das war ja auch nicht das Einzige. Da ist ja durchaus so eine Serie damals gewesen und es hat ja auch nicht aufgehört. Die Entsorger sprechen ja stark von diesem Problem, was sie da jetzt mit Akkus haben, entsorgten Elektrogeräten, und ja, das ist nicht mehr nur ein Zufall. Also da gab es ja eine ganze Brandserie damals in dem Sommer, gerade hier auch im Bereich Karlsruhe.
Ja, meine ich jetzt auch gelesen, sondern am Wochenende, dass es irgendwo
sicherlich
am Ende gebrannt
hat. Entsorger haben es da schwer. Die Leute entsorgen ihre Akkus und Elektrogeräte, in denen ja teilweise die Lithium-Ionen-Akkus noch drin sind, kreuz und quer im Papiermüll, im Hausmüll.
Ja.
Dann wird es gepresst, geschreddert, und jetzt kommt es halt drauf an, sorgt der Pressvorgang oder Schreddervorgang quasi für den Akku tot, oder sorgt er genau dafür, dass das halt in Gang gesetzt wird, diese Reaktion, und dann lässt sich es auch nicht stoppen. Und gerade jetzt hier war es wirklich gepresstes Papier, da ist natürlich genügend Brennstoff da.
Ja. Das heißt also, Akkus fachgerecht entsorgen, einfach mit den Batterien und sowas gibt es ja entsprechende Sammelstellen.
Genau.
Immer da
aber nur aufrufen, senkt die Brandgefahr und ermöglicht ja auch die Wiederverwendung einiger sehr wertvoller Bestandteile da drin. Also geht ja eben auch um seltene Rohstoffe,
würde
ich ja sagen. Ja. So ist eigentlich alles, ne? Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Brandschutz.
Ja. Also Elektrogeräte, der kaputte Bluetooth-Speaker eben nicht in den Restmüll, sondern entsprechend abgeben.
Genau.
Okay. Und wie spricht sich das rum, so Brandereignisse in der Feuerwehr, wenn es sowas, oder zumindest größere Brandereignisse habt, dann habt ihr da irgendwie ein Medium? Weil ich sehe jetzt halt, wir sehen hier ein Bild vor uns mit einer riesigen Rauchwolke, und das hat bei mir sofort Assoziationen hervorgerufen. Ich komme aus Schondorf, und da bin ich irgendwann im Frühjahr morgens um 7 von einem großen Knall aufgewacht und habe dann später eine riesige Rauchwolke gesehen. Das war, glaube ich, da habe ich mich gefragt, kennst du diesen Fall? Spricht sich sowas dann rum?
War das auch ein Entsorgungsunternehmen?
Das war in einem Geschäftshaus, Wohn- und Geschäftshaus.
Ich erinnere mich, war eine Explosion. Ja, also es gibt natürlich schon einen Austausch, zum einen mal, weil es ja Fachliteratur gibt, Fachzeitschriften, regional, baden-württembergweit, aber auch bundesweit, gibt es natürlich absolut federführende Fachzeitschriften. Dort werden herausragende Einsätze, Brandereignisse, aber auch andere Feuerwehreinsätze immer wieder auch dargestellt. Gibt es Fachliteratur. Und dann, wenn wir jetzt mal beim Thema Brandschutz, vorbeugender Brandschutz bleiben, gibt es ja auch unsere Arbeitskreis vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz Baden-Württemberg beispielsweise. Da sind aus unseren jeweiligen Häusern, also von den Berufsfeuerwehren, aber auch aus den Landratsämtern, sind quasi Kolleginnen und Kollegen dabei, die treffen sich mehrfach im Jahr, und insofern gibt es da schon einen fachlichen Austausch. Es gibt ja auch das Projekt Federführend durch die Berufsfeuerwehr München, dass sie ja auch bundesweit Brandfälle quasi sammeln, auswerten. Das ist ein großes Thema. Man einfach auch sagt, wie das basiert ja im Brandschutz auch auf quasi Erfahrungswissen, und das möchte ich jetzt nicht missverstanden wissen, das zeigt ja quasi ein großes Wissen, aber das muss man ja systematisieren, man muss es ja schon auch wissenschaftlich zugänglich machen.
Ja.
Und das ist ein Projekt, was vor einigen Jahren durch die VfDB und auch durch den bundesweiten Arbeitskreis vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz gestartet wird, federführend bei der Feuerwehr München, wenn man so will, gehostet wird. Und da bekommen wir auch immer wieder Anfragen, ey, wir haben der Presse entnommen, bei euch war dies und jenes, könnt ihr uns diesen Bericht dazu bitte ausfüllen? Und dann wird quasi systematisch das Brandereignis aufbereitet, vor allem eben mit dem Schwerpunkt, wir haben Einrichtungen des vorbeugenden Brandschutzes gewirkt, wir haben diese Einrichtungen des vorbeugenden Brandschutzes mit dem abwehrenden Brandschutz, also mit den Maßnahmen der Feuerwehr zusammengespielt, hat das so geklappt, wie man sich das vorstellt, weil das muss ja schon auch unser Anspruch sein, nicht einfach Forderungen oder Vorgaben in den Raum zu stellen oder darüber zu diskutieren, ja, sondern man muss ja schon auch schauen, sind die Dinge, die man im vorbeugenden Brandschutz macht, die in Teilen auch Kosten auslösen, oft gar nicht so, wie das immer gern dargestellt wird, aber keine Frage, es sind Maßnahmen, sind die zielgerichtet, helfen die, lohnt sich das quasi, ist das messbar? Und da sind so große Ereignisse ganz spannend, wobei man sagen muss, dadurch, dass es ja eigentlich die wenigen Großereignisse sind, rufen wir auch dazu auf, das Thema ernst zu nehmen und eigentlich auch die kleineren Ereignisse trotzdem mit dieser notwendigen Akribie aufzuarbeiten, denn zahlentechnisch sind es ja eher die kleineren Ereignisse.
Ja. Okay, wie viel, bloß, dass man ein bisschen einordnen kann, wie viel Feuerwehrmenschen gibt's oder wie viel Feuerwehr gibt's in Deutschland, in Baden-Württemberg?
Gute Frage.
Die weil ich dachte daran, es gibt Zeitschriften und sowas, dann reden wir reden ja von einer relevanten Anzahl an Personen, die das dann auch lesen.
Ja. Achso, gut, das ist ja Fachliteratur, also das lesen ja dann eher die Führungskräfte. Also Feuerwehr ist in Baden-Württemberg oder generell in Deutschland ja eine kommunale Angelegenheit. Das heißt, zunächst mal hat jede Gemeinde, von der kleinsten Gemeinde bis zur Bundeshauptstadt Berlin oder in Baden-Württemberg quasi bis zur Landeshauptstadt Stuttgart, hat jede Gemeinde, jede Stadt ihre Feuerwehr. In den kleineren Gemeinden ist es ausschließlich ehrenamtlich organisiert.
Ab wann muss das eine professionelle sein?
Es ist so, dass über 100.000 Einwohner das Feuerwehrgesetz vorsieht, dass es eine Feuerwehr mit einer Abteilung Berufsfeuerwehr ist. Auch dort gibt es dann noch ganz viel Ehrenamt. Auch bei uns in Pforzheim überwiegt von der Anzahl der Einsatzkräfte selbstverständlich auch bei uns das Ehrenamt gegenüber dem Hauptamt.
Können wir das kurz einordnen? Ja. In Pforzheim wohnen wie viele Menschen?
Genau. Also hier in Pforzheim ist es so, wir haben rund 135.000 Einwohner. Für diese 135.000 Einwohner betreiben wir die Feuerwehr Pforzheim. Das ist ganz wichtig mir zu betonen, es ist eine Feuerwehr, bestehend eben aus der Abteilung Berufsfeuerwehr mit rund 100 Einsatzkräften. Und
das heißt 100 Menschen, deren Beruf es ist, in der Feuerwehr zu arbeiten. Ja, absolut. Okay.
Genau. Das ist in die Laufbahn und des feuerwehrtechnischen
Dienstes. Profi-Feuerwehrmänner, ja.
Genau, wobei ich jetzt auch im Bereich Freien Feuerwehr nicht pauschal sagen würde, dass das quasi nicht Profi sind. Das sind natürlich auch andere Schwerpunkte, andere Ausbildungsgänge.
Ja. Professionell im Sinne von Haupterwerb.
Ganz genau, ganz genau. Also hinter Berufsfeuerwehr versteckt sich eben der Umstand, genau, das sind alles Beamtinnen und Beamte, die diesen Beruf, die das ganze Thema Brandschutz, sowohl die Bekämpfung der Einsätze, also Brände sind ja nur ein Teil davon, das ist klar, aber auch die ganzen planerischen Aktivitäten, Einsatzpläne, die Prävention, Thema vorbeugender Brandschutz, ja, natürlich ein großes Thema, aber auch die Unterhaltung unserer Gebäude, unserer Einrichtungen, unseres Fuhrparks. Für Pforzheim bedeutet das, dass wir rund 60 Einsatzfahrzeuge haben. Dann das Thema Katastrophenschutz, natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, jetzt gerade wieder in den letzten Jahren. Das alles wird quasi im Fachamt, wie wir das nennen, im Amt Berufsfeuerwehr gemacht. Und auch bei uns gilt, zahlentechnisch, diesen rund 100 hauptberuflichen Einsatzkräften stehen in Pforzheim rund 350 ehrenamtliche Einsatzkräfte gegenüber. Bei uns beispielsweise organisiert in 8 Abteilungen. Hat einfach natürlich auch was mit der Gebietsabdeckung zu tun. Und so setzt sich das jetzt in Pforzheim zusammen. Das heißt, für rund 135.000 Einwohner haben wir 350 ehrenamtliche Einsatzkräfte und rund 100 hauptberufliche Einsatzkräfte.
Und 60 Fahrzeuge.
Und um die 60 Fahrzeuge,
ganz genau. Okay, wir sind jetzt schon mittendrin in unserem Gespräch irgendwie.
Ich habe vielleicht schon eine Einstiegsfrage.
Ja, aber lass mich das kurz noch einordnen. Wir möchten dich kennenlernen und das Thema Feuerwehr im Allgemeinen, und da sind wir ja schon mittendrin, und ich glaube, das ist voll okay, wenn wir auch später irgendwann gegen Ende des Gesprächs erst den Bogen machen zum Holzbau, weil die Intention von dem Gespräch ist ja auch den Planenden, die auf eine andere Art und Weise mit dem Thema Feuer oder Feuerwehr zu tun haben, auch ein bisschen die Sicht der Feuerwehr näher zu bringen. Wie funktioniert Feuerwehr und sowas? Was ist das überhaupt? Wie funktioniert es bei uns? Und ich musste auch, ich habe vorhin beim Witold, zum Witold gesagt, beim Reinlaufen ins Gebäude, ich war noch nie in der Feuerwehr, ich war vielleicht mal in der Feuerwehrhalle, aber es stimmt nicht. Wir waren letztes Jahr in Paris und haben da eine Feuerwehrwache besucht. Witzigerweise, und das ist jetzt, so, ich möchte jetzt nicht ein neues Thema aufmachen, aber es ist ein bemerkenswerter kultureller Unterschied. Die Feuerwache dort hatte ein Gebiet von, also es war ein Holz, eine Feuerwache in einem Holzgebäude, was total schön war und auch architektonisch gut gelöst. Und die Feuerwache auch selbst modern, aber die Fahrzeuge, die da drin standen, die waren jetzt nicht die allerneuesten, so wie ich es jetzt aus jedem Dorf kenne, hier in Deutschland. In Österreich fand ich das noch extremer, wo ich eine Zeit lang gelebt habe. Da war alles immer nur hochmodern, blitzblank. Und eben diese Feuerwache war für 150.000 Menschen zuständig in Paris. Und die hatten 3 Fahrzeuge. So, das fand ich total. Also und diese Abdeckung und ist irgendwie anders in Deutschland. Aber natürlich, es funktioniert einfach anders. Es ist halt kulturell anders gelöst. Und in Frankreich gibt es ja beispielsweise nur Berufsfeuerwehr. So, Entschuldigung, ich möchte jetzt keinen Exkurs aufmachen, aber das musste ich einfach kurz mal. Vitor, vielleicht zu deiner Frage.
Genau, und zwar um Sebastian so ein bisschen kennenzulernen und so ein schönes Klischee-Thema aufzumachen. Sebastian, wolltest du schon als kleiner Junge Feuerwehrmann werden?
Also tatsächlich ist es bei mir so, als ganz kleiner Junge würde ich sagen, nein. Ganz genau habe ich da auch die Erinnerung nicht mehr dran. Bei mir fing es über einen Freundeskreis an, in der Zeit, in der man dann auch in die Jugendfeuerwehr eintreten konnte. Ich bin ganz klassisch, würde man sagen, damals im Alter von 12 Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Da hat sich das Eintrittsalter, ich glaube, in den allermeisten Städten auch zwischenzeitlich gesenkt. Bei uns in Pforzheim ist es quasi so, dass man so ab dem Alter von 9 Jahren dann auch in die Jugendfeuerwehr eintreten kann. Damals bei mir waren es im Alter von 12 Jahren. Und dann habe ich sozusagen Feuer gefangen, bin dabei geblieben. Auch mit einem Freundeskreis, der bis heute eigentlich noch anhält. War damals in der Freien Feuerwehr in Esslingen. Ich habe dann Abitur gemacht, habe Maschinenbau studiert. Im Alter von 18 Jahren kam dann der Übertritt natürlich in den aktiven Dienst, wie wir so schön sagen, bei der Feuerwehr. Also von der Jugendfeuerwehr in die Abteilung, die dann auch wirklich zu den Einsätzen ausrückt. Dort dann auch während des Studiums die notwendigen Lehrgänge absolviert, auch einen Gruppenführerlehrgang, Maschinistenlehrgang absolviert, also Bedienung und Fahren von Löschfahrzeugen, auch Drehleitern. Und im Studium reifte das dann schon immer weiter, habe mich auch im Studium, wenn es Maschinenbau war, auch mit Brandschutzthemen befasst, beispielsweise auch mit Fahrzeugkonzeptionen. Und dann ja direkt nach dem Studium, bei mir ging es tatsächlich direkt dann weiter.
War das irgendwie so ein alternativer Weg? Gibt es noch irgendwie so einen Königsweg im Sinne von Feuerwehrschutz studieren oder so?
Ja, das gibt es ja jetzt auch schon seit vielen Jahren. Das fing in meiner Zeit an, beziehungsweise damals gab es zum Beispiel auch schon so einen Studiengang Sicherheitstechnik. In den letzten Jahren sind da ganz, ganz viele Studiengänge dazugekommen, die sich ganz speziell rund um das Thema Sicherheit, Brandschutz, Gefahrenabwehr, also da gibt es ganz, ganz viele Studiengänge, auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ist das mehr so das Thema Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz? Ist es eher der bauliche Brandschutz? Also zwischenzeitlich gibt es wirklich sehr viele spezialisierte Studiengänge. Aber letztlich rein formal, ich will das jetzt allein jetzt mal, kann ich für Baden-Württemberg sprechen, formal gesehen auch noch nicht so die Rolle. Im hauptberuflichen Feuerwehrdienst gibt es quasi drei Laufbahnen. Es gibt die Laufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes. Das ist unsere Mannschaft. Ohne die geht's nicht. Das ist auch der allergrößte Personalkörper. Das sind die Kollegen. Ich habe da täglich den größten Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich auch sehr, dass auch da der Anteil der Kolleginnen jährlich steigt. Dort ist üblicherweise der Einstieg eine Berufsausbildung, eine passende Berufsausbildung, kann was handwerklich-technisches sein, muss es aber nicht, kann auch aus dem Bereich Rettungsdienst sein, Notfallsanitäterinnen, Notfallsanitäter. Und dann schließt sich eine, da geht es mal mit dem dicken Daumen, in der Gesamtdauer rund 2-jährige Vorbereitungszeit dann an, in der das ganze Feuerwehrspezifische erlernt wird. Dann haben wir die Ebene des gerufenen Dienstes, Bachelorstudium oder eben Masterstudium dann im höheren Dienst.
Okay. Und das unter dem mittleren, Was wäre da?
Das gibt es nicht mehr. Also das ist schon Jahrzehnte her. Wird jetzt, genau, der Begriff sozusagen passt da nicht mehr. Aber die Dienstgrade darunter, die gibt es nicht mehr bei der Berufsfeuerwehr. Genau. Genau, und ich bin dann nach dem Maschinenbaustudium damals eben noch Diplom-Ingenieur, heute würde man Master sagen, an der Uni Stuttgart, dann eingestiegen in dieses sogenannte Referendariat, damals bei der Branddirektion Stuttgart. Bin dann auch noch einige Jahre in Stuttgart geblieben, 2 Jahre ausschließlich im Bereich vorbeugender Brandschutz, danach einige Jahre in der Einsatzabteilung für Einsatzplanung und Einsatzorganisation. Genau, und dann im Jahr 2014 habe ich dann die Chance ergriffen und seitdem bin ich Leiter der Feuerwehr in Pforzheim.
Also schon eine klassische Feuerwehrmann-Biografie.
Könnte man, glaube ich, so sagen. Genau.
Ja, und also die Aufgaben, die es da gibt in dem jetzt, also das, ich denke für das, was du den mittleren Dienst genannt hast oder diese Mannschaft, die sind eben in Bereitschaft und bilden sich fort und halten die Ausrüstung in Schuss. Oder was ist deren, haben sie da dazu noch Aufgaben?
Genau, also unsere Kolleginnen und Kollegen, die sind natürlich vorrangig dann für das Ausrücken da. In den Städten ist es ein bisschen unterschiedlich geregelt. Überwiegend kann ich jetzt für die Berufsfeuerwehren sagen, dominiert da eigentlich ein sogenannter 24-Stunden-Dienst. Also durchaus lange Schichten. Man kommt morgens in Dienst, ist dann quasi 24 Stunden lang an der Dienststelle und verlässt die Dienststelle erst am nächsten Morgen wieder. Zeigt aber auch ganz offensichtlich, dass der Tag natürlich strukturiert ist. Da gibt es quasi insbesondere tagsüber dann die ganz regulären Tätigkeiten in den Werkstätten, beispielsweise diese bei uns 60 Fahrzeuge, die müssen natürlich gewartet, gereinigt werden. Da gibt es auch immer wieder was zu reparieren. Dann haben wir bei der Feuerwehr ja umfangreichste Gerätschaften, Schläuche, Atemschutzgeräte, Messtechnik, Leitern.
Aber hat man mal zwischendurch dann auch manchmal so, also kann man zwischendurch auch so Fitness machen oder so?
Ja, natürlich, natürlich. Also Dienstsport, generell Fitness ist unglaublich wichtig bei der Feuerwehr, legen wir großen Wert drauf und ich glaube, da spreche ich jetzt für alle Berufsfeuerwehren. Auch bei uns ist das so, da gehört also der Dienstsport dazu und zwar haben wir da auch angeleiteten Dienstsport, also nicht nur jeder macht für sich. Das darf man jederzeit dann bei uns auch in der sogenannten Bereitschaftszeit. Aber wir haben hier jetzt in Pforzheim auch eine Sportlehrerin. Wir haben auch Kollegen, die weitergebildet sind, speziell als Sportübungsleiter, sodass da wirklich auch sinnvoll und gesundheitsorientiert Sport gemacht wird. Also körperliche Fitness ist das A und O. Im Übrigen meine feste Überzeugung, körperliche Fitness hat auch viel dann auch mit psychischer Fitness sozusagen zu tun und Resilienz und auch das ist in unserem Beruf ja wichtig. Und das sind jetzt eigentlich auch schon die wesentlichen Säulen. Also während so einer Schicht befasst man sich dann je nach seiner Vorbildung eben auch mit Wartungsthemen oder mit einsatzplanerischen Themen. Es kommt das Thema Sport dazu und es kommt das Thema Aus- und Weiterbildung dazu. Also auch das, man kann ja nicht stehen bleiben mit seinem Wissen, man muss im Training bleiben. Auch das ist bei der Feuerwehr sehr, sehr wichtig. Und die restliche Zeit dann so ab abends ist man dann in einem reinen Bereitschaftsmodus, darf die Feuerwache nicht verlassen, kann weiterhin gerne dann quasi für sich individuell Sport machen oder mit den Kollegen. Und wenn eben Alarm ist, muss man sofort zur Stelle sein. Und das gilt natürlich auch tagsüber. All die genannten Arbeiten oder auch Ausbildung oder Sport wird halt sofort unterbrochen, wenn Alarm ist.
Was ja auch bei uns jetzt der Fall sein kann. Für vor, wo wir aufgebaut haben, kam auch ein Gong und ein richtiger, echter Alarm.
Ja, richtig.
Das ist mal gespannt, ob es nochmal tut. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie stressig ist so ein Alltag? Wie oft gongst du oder wie viele Einsätze kommen? Sie sind dazu erwartet.
Genau. Also wir haben jetzt in Pforzheim bezogen auf die 135.000 Einwohner im Jahr rund 2.300 Feuerwehreinsätze. Jetzt muss man, wenn wir bundesweit Zuhörer haben, immer unterscheiden, wirkt man jetzt als Feuerwehr auch im Rettungsdienst mit. Da hat man dann gleich eine Vielzahl höhere, also eine höhere Einsatzzahl als im klassischen Bereich Brandschutz. Und unter Brandschutz als klassischer Bereich verstehe ich jetzt natürlich sowohl das Thema Brandbekämpfung als auch technische Rettung, technische Hilfeleistung. Es ist heutzutage so, dass der Anteil der Brandalarme bei uns vielleicht noch ein Drittel ist und der Anteil der tatsächlichen Brände dann natürlich noch einmal geringer. Also der natürlich auch viele Fehlalarme ausgelöst durch Brandmeldeanlagen und so weiter. Und die Vielzahl der Feuerwehreinsätze, das sind jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, das ist nichts Neues. Es sind Einsätze eher im technischen Bereich, Verkehrsunfälle, Einsätze nach Unwetter, Starkregenereignisse, also klimatisch bedingte Themen. Zahlentechnisch ist das viel, viel mehr. Also das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, hier in Pforzheim, wenn man das jetzt umlegt, kommen so auf rund 6 bis 7 Einsätze im Schnitt innerhalb von 24 Stunden. Es gibt natürlich auch Tage, da sind es mal 12, 13 Einsätze. Oder es gibt vielleicht auch mal eine Schicht, da haben dann die Kolleginnen und Kollegen nur 2 bis 3 Einsätze zu begleichen. Es gibt aber natürlich auch Tage, Starkregenereignis, Unwetter, Sturm, da sind am Tag dann 200 Einsätze. Gibt es auch.
Ja, und aber es bedeutet auch nicht, dass jede Person, die anwesend ist, zu jedem dieser 6, 7 Einsätze mitfährt, oder?
Genau, das ist richtig. Unsere Mannschaft verteilt sich natürlich auf verschiedene Einsatzfahrzeuge. Man spricht da auch klassisch so von dem Löschzug, der dann aus mehreren Einsatzfahrzeugen besteht. Das ist so die Ausrückeformation, die jetzt zur klassischen Brandmeldung ausrückt. Dann gehen quasi fast alle mit. Aber es gibt natürlich auch, ja, wir nennen das dann Kleineinsätze, jetzt irgendwo nur ein Mülleimerbrand oder in dem ganzen technischen Bereich Ölspuren, Türöffnungen, Tierrettungen irgendwo. Da kann ganz gut sein, dass auch mal nur 2 Kollegen ausrücken, ja.
Und dann gibt es ja diesen, das habe ich neulich, ein Freund von mir ist in der Bergwacht und da hat dann erzählt, sie hat neulich eine Übung. Ich weiß den genauen Ausdruck nicht mehr, aber das mir gestern, als ich die Nachrichten gelesen habe, ist er mir wieder begegnet, so dieses absolute, in Anführungszeichen, Horrorszenario einer von einem Massenunglück oder sowas. Also wir sprechen heute am 28. Juli, gestern ist dieser Zug entgleist in der Nähe von Biberach, glaube ich. Und da vielleicht kannst du den richtigen Terminus noch sagen.
Ja, man spricht dann von einem Massenanfall von Verletzten, genau, MANF. Genau, das ist natürlich auch eine Disziplin, die man beherrschen muss, die insbesondere sehr interdisziplinär dann beherrscht werden muss. Da sind wir beispielsweise in unserer Rolle als Katastrophenschutzbehörde dann auch zuständig. War, glaube ich, noch gar nicht drauf eingegangen. Wir sind ja jetzt als Pforzheim ein Stadtkreis. Die klassische Aufgabe, eine Feuerwehr zu unterhalten, das ist eine kommunale Aufgabe. Das betrifft also jede Gemeinde, egal wie klein oder wie groß. Gibt es natürlich auch Aufgaben, die sind gesetzlich bei den Kreisen verortet. Dadurch, dass wir ein Stadtkreis sind, betrifft uns das genauso wie einen typischen Flächenlandkreis. Und eine Kreisaufgabe beispielsweise ist eben diese Aufgabe als Katastrophenschutzbehörde. Und in dieser Rolle ist man eben auch bei solche Themen dann zuständig, dort die notwendigen Einsatzpläne zu machen, die Übungen zu machen, alle Akteure in dem Bereich, die verschiedenen Rettungsdienste, die Hilfsorganisationen dort mit einzubinden. Das ist dann eine Aufgabe als Katastrophenschutzbehörde. Und das ist eine wichtige Säule in den Stadtkreisen. Also wir sind nicht nur Feuerwehr, nicht nur ausrückende Feuerwehr, sondern eben auch Katastrophenschutzbehörde oder im Bereich Brandschutz, vorbeugender Brandschutz, eben auch Brandschutzdienststelle, die sich auch mit solchen präventiven Aufgaben befasst, was jetzt beispielsweise eine kleine Freiwillige Feuerwehr, Kreisangehörige, kleine Gemeinde gar nicht im Aufgabenportfolio hätte.
Okay, also auf jeden Fall beeindruckend, allein was diese Mannschaft als Vielfalt von Aufgaben hat. Und das da up to date zu bleiben und das alles stemmen zu können. Ja, durchaus beeindruckend. Und dann eben in der Ebene drüber, jetzt im gehobenen Feuerwehrdienst, das sind dann eher die verwaltungstechnischen und organisatorischen Aufgaben. Wir haben vorhin schon ein paar abgedeckt. Was gehört da alles dort nochmal dazu?
Genau, also typischerweise mit dem Einstieg Bachelorstudium und dann auch einer 2-jährigen beamtenrechtlichen Laufbahnausbildung im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die zum einen mal im Einsatz üblicherweise als Einsatzleiterin, als Einsatzleiter fungieren, außer sind jetzt ganz große Lagen, wo wir dann noch dazukommen, aber im täglichen Dienst sind das die Einsatzleiterinnen und Einsatzleiter, versehen daher auch zumindest an einzelnen Tagen im Jahr auch diesen Schichtdienst auf der Feuerwache. Also sind dann auch rund um die Uhr hier. Und an den anderen Tagen, in denen sie nicht diese Funktion erfüllen, sind sie dann quasi klassisch im Büro. Was nicht heißt, dass sie nicht auch ab einer gewissen Einsatzstufe dann auch mit ausrücken. Aber üblicherweise haben sie ihre Aufgaben dann im Sachgebiet, im Büro, wie wir das nennen. Und das ist dann quasi unsere ganze Bandbreite. Ob das Thema Einsatzplanung, Einsatzorganisation ist, also Personalplanungen, Personalkonzepte, der gesamte Bereich der Aus- und Fortbildung. Es gibt ja nicht nur Konsumenten im Sinne von, ich nehme ja an Ausbildungen teil, das muss ja auch generiert werden, fortgeschrieben werden. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Wir sind beispielsweise im Pforzheim eingestiegen und bilden jetzt unsere Mannschaft auch selbst aus. Früher haben wir das größeren Feuerwehren überlassen, aber der Bedarf ist zwischenzeitlich so groß, dass auch Feuerwehren unserer Größenordnung jetzt da selber agieren müssen. Das ist einfach nicht mehr zu stemmen landesweit. Dann haben wir das Thema Katastrophenschutz schon gestreift. Das ganze Thema der Einsatzplanung. Also größere Objekte, dort gibt es Einsatzpläne. Wie geht man vor? Wo stellt man die Fahrzeuge auf? Ja, welche Elemente des vorbeugenden Brandschutzes sind beispielsweise verbaut? Wo finde ich die? An welchen Stellen? Wo sind Einspeisepunkte? Da haben wir quasi das Thema. Dann die Prävention, also der vorbeugende Brandschutz an sich, Beurteilung von Bauvorhaben, ja, zusammen dann mit dem Baurechtsamt, Beratung von Bauherren und Architekten.
Ach, da bewertest du immer manchmal so Pläne oder wie?
Genau, also das ist ja ein ganz maßgebliches Element, wenn man in einem Kreis Brandschutzdienststelle ist. Das ist jetzt, wie gesagt, eine Aufgabe, die jetzt nicht eine kleine, eigenständige, freie Feuerwehr hätte. Aber sobald man quasi im Verbund mit einem Baurechtsamt als Brandschutzdienststelle agiert, gehört es zur Aufgabe. Das heißt, um was geht es? Jemand stellt einen Bauantrag, also jetzt natürlich genau auf das Verfahren an, aber jemand stellt einen Bauantrag, dann schickt uns das Baurechtsamt die Bauantragsunterlagen zur Prüfung, zur Stellungnahme.
Aber nur für bestimmte Gebäude, oder?
Richtig, richtig. Und hat sich ja jetzt quasi auch noch einmal etwas verschoben mit der neuen LBO in Baden-Württemberg. Genau, das ist jetzt quasi nicht für den Standardwohnungsbau in Gebäudeklasse 1 und 2. Kommt jetzt ein bisschen aufs Verfahren an, aber sagen wir mal vereinfacht gesagt, definitiv Sonderbauten, komplexe Sonderbauten kommen zu uns zur Stellungnahme. So wie das Baurechtsamt ja auch andere Fachbehörden anhört, das mag der Denkmalschutz sein, das mag der Umweltschutz sein, so kommt es zu uns. Da haben wir ein eigenes Sachgebiet mit eigenen Profis, die alle Angehörige des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes sind, deswegen auch eben über die Feuerwehrpraxiserfahrung verfügen. Und das ist aus unserer Sicht, da gibt es ja durchaus auch unterschiedliche Modelle auch in Deutschland, wie man das handhabt, schon ein Mehrwert sozusagen, dass vorbeugender Brandschutz auch in der Phase der Genehmigung eben gemacht wird durch Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich fit sind. Das müssen sie natürlich sein, das ist klar. Sie sind dann auch noch viel weiter fortgebildet in dem Bereich, als dass man es in dieser zweijährigen Laufbahnausbildung bekommt. Da gehört das schon dazu, aber natürlich bilden die sich dann noch weiter, verfügen ja dann im Team auch über eine hohe Erfahrung, aber verknüpfen das Ganze eben auch mit Wissen aus dem Thema, ja, was wir abwehrender Brandschutz nennen, eben aus dem Einsatzgeschehen, aus der Einsatzpraxis. Und da sind wir der Meinung, das hat im Übrigen der Rechnungshof auch mal so gesehen, dass das eigentlich schon eine ganz gute Verknüpfung von vorbeugendem und abwehrendem Brandschutz ist. Mhm. Genau, das ist eine Aufgabe. Dann den Bereich Technik und Gebäude hatte ich angesprochen. Also in all diesen Sachgebieten, ich könnte sie jetzt alle durchgehen. IT haben wir noch, Informationskommunikationstechnik, gibt ja viele. Nicht nur klassisch Funkgeräte, aber ich glaube, jetzt können sich die Zuhörerinnen am besten vorstellen. Darum geht es ja. Da haben wir ein ganz eigenes Sachgebiet. Wir haben viele eigene IT-Anwendungen. Wir haben auch den Bereich der Leitstelle, also der integrierten Leitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Und auch in dem Bereich, ist ja ganz viel zu tun.
Ja, das sind jeweils einzelne Personen, die hier auch im Gebäude sitzen und eben deren Hauptaufgabe diese jeweiligen Sachgebiete sind.
Genau, das sind Sachgebiete, bedeutet jetzt für eine Größenordnung in Pforzheim, das sind Sachgebiete zwischen 3 und 6 Mitarbeitenden, je nach Größe des Sachgebietes. Das ist so quasi dann bei uns. Das kann man jetzt natürlich hochskalieren. Das ist bei meinem Kollegen in Stuttgart dann alles halt ungefähr mal Faktor 5, weil das ist auch so eine goldene Regel im Bereich der Feuerwehr, gibt ja auch so ein bisschen so ein Benchmarking. Also am Ende hat man dann doch, wenn man es umlegt, 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner ungefähr ähnliche Vorhaltungen, sowohl in dem Bereich, was fährt raus, als auch was hat man im Hintergrund so in den Sachgebieten. Natürlich gibt es etwas Skaleneffekte, du hast vorher von Paris erzählt, das ist klar, wenn jetzt die Städte so richtig groß werden, dann hat man natürlich schon Skaleneffekte, dass man insbesondere auch Sonderfahrzeuge und Spezialtechnik dann umgelegt auf die Einwohner natürlich seltener braucht, wie jetzt quasi in kleineren Städten. Das hat ja natürlich irgendwas auch was mit der Einwohnerdichte zu tun. Ich sag mal, auf dem flachen Land verteilen sich natürlich auch mehrere hunderttausende Einwohner natürlich auf ein größeres Gebiet. Bei der Feuerwehr ist ja auch das Thema Eintreffzeit natürlich wichtig. Man kann nicht unendlich lange brauchen, bis man kommt. Und das mag dann zu einer anderen Standortstruktur führen, die dann ja quasi letztlich zwangsläufig weniger Einwohner versorgt, als jetzt in einem ganz großstädtischen Ballungsraum, wo die 100.000 Einwohner, die ich gerade so angemerkt habe, das ist so Pi mal Daumen dann eben für eine Einheit der Feuerwehr, aber das mögen dort viel weniger Quadratkilometer sein als auf dem flachen Land, ja.
Wie war das, also bevor wir jetzt vielleicht so ein bisschen den Brückenschlag zum Thema Holzbau und so weiter, weil jetzt hast du gerade schon über Baurecht und Ämter und so geredet, würde ich, um das so abzuschließen, noch ganz irgendwie deine persönliche Einschätzung, würde mich da nochmal interessieren, jetzt hast du auch mal in Stuttgart gearbeitet, war das dann schon sehr anders? Merkt man jeden Tag, dass die Stadt dann nochmal größer ist und diverser, die Architektur anders? Oder ist es letztlich nicht so im Alltag?
Ah, ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her. Ich glaube, für den absoluten Alltag, wenn man seine Aufgabe bearbeitet, ist der Unterschied gar nicht so groß, würde ich sagen. Es ist natürlich dann am Ende die Dimension. Man muss das Geschäft auf mehr Köpfe verteilen. Es sind vielleicht dann doch nochmal andere Bauvorhaben, das kann man natürlich schon sagen. Also beispielsweise gibt es unterirdische Verkehrsanlagen, Thema U-Bahn, aber das ist jetzt auch kein Stuttgarter Alleinstellungsmerkmal, das hat der Karlsruher Kollege auch. Ich denke, das ist ganz interessant. Wir tauschen uns ja ganz eng aus. Wir sind quasi, ja, eine Clique, könnte man so sagen, der Leiter der Berufsräume in Baden-Württemberg. Und wir treffen uns regelmäßig. Wir haben einmal
wie viele Wie viele sind das?
10.
10.
Baden-Württemberg sind es jetzt 10. Kamen noch in den letzten Jahren Baden-Baden und Ulm dazu. Und wir sind jetzt 10 und tauschen uns da ganz eng aus. Das ist ganz toll. Das ist ja auch wichtig, dass man sich kollegial da austauscht. Nicht überall muss alles neu erfunden werden.
Man hat immer so das Gefühl, würde ich sagen, so, okay, es gibt kaum Menschen, der im Alltag so viele krasse Sachen sieht wie ein Feuerwehrmann in einer Großstadt, so. Aber.
Ja, also ich denke, man sieht schon krasse Sachen, aber ich will das auch nicht glorifizieren oder so. Ich glaube, da hat jeder auch seine Bewältigungsstrategien und, man wundert sich manchmal in der Tat, also das Einsatzgeschehen findet natürlich nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens statt, das ist natürlich richtig. Und da gibt es natürlich auch so ein paar Zusammenhänge. Aber letztlich hat auch jede Stadt so ein bisschen ihre Schwerpunkte, wenn wir es da vorher davon hatten. So ein Thema, hat jetzt jemand eine U-Bahn, gibt es irgendwie unterirdische Verkehrsanlagen. Wir in Pforzheim haben sehr viel Galvanigen, Chemiebetriebe. Das kommt eben aus dem Bereich Edelmetallverarbeitung, Schmuckindustrie noch her. Wir haben hier das Thema mit der Autobahn A8. Ne? Natürlich ständig im Radio, ständig Stau, aber auch absoluten Unfallschwerpunkt, muss man sagen. Das sind vielleicht so bei uns dann Schwerpunkte und so hat jede Stadt vielleicht auch so ein bisschen ihre Schwerpunkte bei den Einsätzen, aber im Großen und Ganzen ist es dann doch das Gleiche.
Ist es normal oder zumindest irgendwie niederschwellig erreichbar für jetzt die Personen aus den Mannschaften, die da immer ausrücken, aber vielleicht auch für euch in der gehobenen Dienst? Sich da Hilfe zu holen in Form von Therapie oder Psychologen, einfach für den Alltag oder und insbesondere für solche speziellen Bilder, die euch da häufig begegnen.
Ja, ganz klar. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und auch da, wie beim vorbeugenden Brandschutz auch, ist auch die Prävention ganz wichtig. Also diese Themen sind jetzt seit vielen Jahren auch Bestandteil der Ausbildung, um eben die Kolleginnen und Kollegen da auch zu sensibilisieren, um quasi auch so ein bisschen Selbstschutzmechanismen auch, um das auch schon mal in der Ausbildung schon gleich mit reinzunehmen, um auch diese Kultur da reinzubringen. Dafür muss man sich da nicht schämen, man kann so und so dann damit umgehen und wir haben diese und jene Methoden. Und wenn es dann sozusagen eingetreten ist, dann haben wir ganz klar Mechanismen, dass es wichtig ist, einen entsprechenden Einsatzabschluss zu machen, je nach Schwere des Ereignisses quasi nur im Team, wenn man so will, auch durch die Führungskräfte oder eben, wir haben da ein System, Einsatzkräfte-Nachsorgeteam heißt das, also das heißt ein Team aus entsprechenden Fachkräften und speziell geschulten Kolleginnen und Kollegen, nennen wir dann Peers und die Kolleginnen und Kollegen im Team mit psychosozialen Fachkräften, also beispielsweise aus der Notfallseelsorge oder aus der Psychologie, die sind dann eigentlich immer ein super Team, weil ich sage immer, der eine im Team ist noch der absolute Vollprofi, was Psychologie anbelangt, der andere ist aber quasi so das Bindeglied zum Einsatz, ist der eigene Kollege, die eigene Kollegin, da sind dann die Hemmschwellen nicht so da und in derartigen Teams werden dann, wir nennen es Nachsorge, so Dinge gemacht. Das kann ein Gruppengespräch sein, das können natürlich auch Einzelgespräche sein, das ist natürlich total vertraulich, ganz klar. Und da hat sich in den letzten Jahren in meiner Wahrnehmung ganz, ganz viel getan, ist auch ganz wichtig und ist, glaube ich, aber auch erfolgreich, das kann ich so, glaube ich, schon sagen.
Kannst du mir das irgendwie greifbar machen? Also ich stelle mir das so vor, dass ihr da eine ganz starke Kultur habt untereinander und so ein richtig einen großen Teamgeist, der eben durch solche Sondersituationen auch entsteht und Menschen zusammenschweißt. Gleichzeitig seid ihr aber Profis und macht das jetzt zumindest bei denen, die jetzt in der Berufsfeuerwehr sind, ist es deren Beruf, das zu machen. Wie ist da der irgendwie, gibt es dann, sehe ich das richtig, nehme ich das richtig wahr und gibt es da irgendwie, wie kann man da abschalten? Yeah. Vielleicht auch, wenn tatsächlich das alles ist, kann ja auch schnell
passieren. Wie kannst du nachts schlafen, sowas?
Ja, das ist eine, glaube ich, eine richtig gute Frage, weil ich
stelle mir es auch so, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, ich stelle mich auch so ein bisschen mit Pathos vor oder verbinde das so mit dem Pathos, weil ich selbst da so ganz wenig mit in Berührung gekommen bin, auf der einen Seite, und auf der anderen halt auch so Bilder kenne, jetzt auch so Klischees aus amerikanischen Filmen und sowas.
Ja. Also wirklich eine gute Frage, denn den Eindruck habe ich manchmal, das kann man sich als Außenstehender auch gar nicht so vorstellen und insbesondere auch durch diesen 24-Stunden-Dienst ist eben Feuerwehr echt was Besonderes. Ist was Besonderes, da bin ich stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen, was da geleistet wird und wie das auch geleistet wird und kann es aber auch nur so bestätigen, ja, das ist was Besonderes, weil es ist ein Beruf, es ist aber mehr als Beruf, es ist Berufung, das ist auch erforderlich, das möchte ich auch voller Dank und Wertschätzung sagen, auch als Amtsleiter, als Chef einer tollen Truppe, dass man bei uns sicherlich öfter da auch mal an oder über seine Grenzen gehen muss und auch so Fragen wie Diensteinteilung und wie kriege ich das privat alles unter einen Hut, das löst schon bei uns manchmal Zwänge aus und das sind dann eben auch so die Seiten des Berufs, dass es nicht immer so einfach ist, das privat unter einen Hut zu bekommen, auch wenn man das alles ganz stark propagiert und wir dann natürlich auch versuchen, besser zu werden, gar keine Frage und da auch moderner Arbeitgeber sein wollen, aber so ein paar Grundfesten sind natürlich auch noch da, deswegen sind wir auch darauf angewiesen, dass schon die allermeisten der Kolleginnen und Kollegen das auch nicht nur als Beruf, sondern als Berufung sehen. Es ist dieser Zusammenhalt, es ist dieses 24-Stunden-Zusammensein. Es wird abends bei den allermeisten Wachabteilungen zusammen gekocht oder es wird mal an einem Sonntagmorgen dann etwas ausgiebiger zusammen gefrühstückt, weil sonntags sind jetzt keine regulären Arbeiten auf dem Arbeitszettel. Ne? Sonntag ist also quasi reine Bereitschaftszeit. Dann die viele Zeit, die bei der Arbeit einem ja dann auch bleibt, mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, über Privates zu sprechen. Das ist, weiß ich, was völlig anderes im Zusammenhang. Man rennt nicht um 15, 16, 16:30, wann auch immer sonst irgendwo Schluss ist, im Normalarbeitsverhältnis. Man rennt los, man muss gucken, Kinder abholen, hier und so weiter. Hat ja alles Gründe, ja. Jeder muss da wieder weiter. Und hier endet ja quasi abends so der durchgeplante Tag. Arbeit in den Werkstätten erledigt, Ausbildung erledigt, dann kommt noch eine Sporteinheit. Ja, und dann haben die Kolleginnen und Kollegen Zeit miteinander. Das wird unterschiedlich wahrgenommen natürlich. Da sitzen nicht immer alle 12, bei uns sind nachts 12 an einem Tisch. Also zumindest nehme ich das jetzt so nicht wahr, vielleicht an Weihnachten. Aber da gibt es natürlich auch kleinere Krüppchen, das ist auch völlig in Ordnung. Die einen gehen nochmal in den Sportraum, die anderen machen vielleicht irgendwie in der Werkstatt mal noch was. Andere sitzen draußen. Aber das macht einfach diese Geschichte aus und das ist, glaube ich, nahezu unvergleichbar. Gibt wahrscheinlich schon noch ein paar andere Berufe, irgendwo auf dem Schiff oder so, das sage ich, da stelle ich mir das jetzt wieder ähnlich vor, habe aber selber kein eigenes Erleben, ja. Wir sind gerade eigentlich mitten in einem Generationenwechsel, sodass wir in den, ja, nennen wir es mal Mannschaften im Rund um die Uhr Schichtdienst, wo ja die Kollegen eigentlich ja auch anfangen, wenn sie zu uns kommen, da blicke ich in sehr viele junge Gesichter und glaube, da gibt es gar nicht mehr so viele, die überhaupt länger dabei sind wie ich. Und ich bin jetzt ja im 12. Jahr hier in Pforzheim. Aber natürlich durch die persönliche Weiterentwicklung verändert sich das dann noch ein bisschen in den Sachgebieten, sind dann tendenziell eher auch ein bisschen lebensältere und berufserfahrenere Kolleginnen und Kollegen. Aber auch da gibt es Ausnahmen. So. Für mich ist das Alter allein jetzt auch nicht der Maßstab. Wir brauchen
eine bessere Truppe. Ja, meine Frage nicht gewesen, wie lange kann man sowas machen?
Ah ja, ja.
Insbesondere, wenn es an die körperliche Fitness geht.
Genau.
Und wird es auch gemessen irgendwann? Gibt es einen Test jährlich irgendwie? Kann der noch?
Ja, es ist so. Es gibt tatsächlich Dienststellen und Feuerwehren, die so Dinge haben, dass quasi, wenn ich jetzt richtig informiert bin,
der eine ist irgendwie 70 oder so, jährlich. Der kann gar nicht mehr Auto fahren.
Ja.
Der nur noch am Schlauch.
Genau. Ja, also das ist natürlich eine Herausforderung, vielleicht mal vom rechtlichen Rahmen angefangen. Das variiert in den Bundesländern leicht. In Baden-Württemberg, und da sind wir sehr dankbar darum, ist es so, wir halten das auch für den richtigen Weg, dass aktuell eine Sonderaltersgrenze von 60 Jahren gilt. Also das heißt, Feuerwehrbeamtinnen und Beamte gehen mit 60 Jahren in Pension. Und das zeigt schon, ich halte es auch für richtig.
Müssen auch?
Im Grundsatz müssen auch. Es ist jetzt wie generell im Beamtensystem so, man kann natürlich auch verlängern, man kann Antrag auf Verlängerung stellen, dann guckt man sich das an, was sind die Gründe und liegt es in unser beidigem Interesse, so möchte ich mal sagen. Da mag es ja auch Konstellationen geben, wo das wirklich auch Sinn macht und sowohl aus Sicht des Kollegen als auch für die Dienststelle einfach Sinn macht, gerade vielleicht in Zeiten von Generationenwechsel viel Personalbedarf oder auch vielleicht um ein Projekt abzuschließen, um Wissen zu erhalten. Aber grundsätzlich sind wir da eher zurückhaltend, denn ich denke, es ist richtig, es ist aber auch ein hohes Gut und weil es richtig ist, sollte es auch die Ausnahme bleiben, dass man da länger macht. Genau, und das wäre dann mit 60 Jahren, also schon wesentlich früher als jetzt im Normalarbeitsverhältnis, weil es eben so ist, dass man letztlich bis auf den letzten Tag fit sein muss. Natürlich versucht man dann im Rahmen der Einteilung, hast ja vorher so gesagt, so ein bisschen flapsig dann zu schauen, wer kann wo wie verwendet werden, aber so viel Spielraum ist da gar nicht. Also wie gesagt, wir sind jetzt nachts hier rund um die Uhr mit 12, tagsüber sind es 24 Kolleginnen und Kollegen, nachts 12. Da gibt es nicht so viele Schonposten, ja. Und wir haben auch spezielle Einsatzkonzepte. Denken wir beispielsweise an unseren langen Straßentunnel. Da fährt dann das Löschfahrzeug bei bestimmten Konstellationen, muss man sagen, auch ein in den Tunnel. Das heißt, da muss jeder auf dem Fahrzeug in der Lage sein, Atemschutz zu tragen, was jetzt im Normalstandard Einsatz jetzt zum Beispiel für den Maschinisten gar nicht notwendig wäre, aber wenn die in den Tunnel reinfahren, muss es halt gehen. Oder auch so die Aussage, naja, sozusagen der Gruppenführer, die Führungskraft, die vorne rechts sitzt, müsste vielleicht nicht mehr ganz so fit sein. Bringe ich ein anderes Beispiel aus dem Baugeschehen, Hochhausbrandbekämpfung. Da steht die Führungskraft auch nicht unten vor dem Gebäude, weil das wäre viel zu weit weg. Da muss die Führungskraft mit hoch. Und wenn es jetzt keinen Feuerwehraufzug gibt, was natürlich in modernen Hochhäusern alles natürlich vorhanden ist, aber wir wissen, das Baugeschehen ist vielfältig und es gibt auch Bestand. Und da gibt es natürlich auch Hochhäuser oder sagen wir mal Häuser knapp unterhalb der formalen Hochhausgrenze, die haben dann diese Einrichtungen nicht und dann gilt es halt erstmal zügig 8 oder 9 Stockwerke hoch zu joggen. Und da muss man einfach fit sein.
Ja, und ich stelle mir es aber auch gar nicht so einfach vor, dann in Rente zu gehen mit 60. Also vielleicht einerseits kann ich mir vorstellen, dass es ein sehr anspruchsvoller Alltag ist und dann auch wirklich erzehrt und man dann irgendwie genug hat. Aber andererseits ist ja dann plötzlich diese Gemeinschaft weg, an die man jahrzehntelang gewöhnt ist.
Ja, also aus eigenem Erleben kann ich es ja nicht berichten, aber natürlich unterhalte ich mich ja oft auch mit unseren Pensionären und unseren ehemaligen Kollegen und ich glaube, das trifft genau den Kern der Frage, warum unterhalte ich mich doch hin und wieder mit unseren Pensionären, weil der Kontakt einfach da ist, denn wenn es Veranstaltungen gibt oder Weihnachtsfeier, Jahresabschlussfeier nennen wir es hier, dann kommen doch viele dazu. Gut, manche sagen auch, jetzt mache ich nochmal einen völlig anderen Lebensabschnitt oder wandere aus, das sieht man natürlich dann nicht mehr so. Aber ja, auch da gilt, es ist kein normaler Beruf und der Zusammenhalt, der ist auch danach da. Also ich halt auch im Schnitt einmal im Monat, muss man sagen, einen Nachruf irgendwo bei einer Beerdigung eines ehemaligen Kollegen oder auch eines ehemaligen Kameraden oder einer Kameradin in der Freien Feuerwehr. Da gibt es keinerlei Unterschied, weil das doch von den allermeisten Familien auch gewünscht wird. Und das mache ich sehr, sehr gerne dann und sehe das auch wirklich als nochmal eine ganz große Wertschätzung, dass bei uns auch nach dem Ruhestand niemand vergessen wird.
Ja, ja. Das ist eine gute Überleitung zu deinen Aufgaben, wenn wir jetzt noch eben auf die Höhe des Amtsleiters gehen.
Ja, meine Aufgabe ist natürlich, das Ganze zusammenzuhalten. Wie gesagt, das Ganze bedeutet sowohl den hauptberuflichen Part als auch den ehrenamtlichen Part. Wir haben vorher mal über Einsatzkräfte gesprochen, 350 Ehrenamtliche in 8 Abteilungen. Dazu gibt es noch eine starke Jugendfeuerwehr mit 160 Kindern und Jugendlichen. Wir haben besagte Alters- und Ehrenabteilung, in der man auch nach der Rente noch weiter quasi organisiert ist. Also auch Feuerwehrmusik haben wir sogar bei uns noch. Und das Ganze natürlich in dieser Vielfalt von Aufgaben, also klassisches Einsatzgeschehen, Brandbekämpfung, technische Rettung, technische Hilfeleistung, der ganze planerische Teil, Katastrophenschutz, Zivilschutz jetzt auch wieder, also quasi durchaus Themen, Vorbereitung auf militärische Auseinandersetzungen, Vorbereitungen für einen eventuellen Verteidigungsfall, Warnung der Bevölkerung, Sirenennetz, na, all diese Themen, das ist unglaublich breit. Prävention natürlich, vorbeugender Brandschutz, die ganzen Ausbildungsthemen, die ganze personalwirtschaftliche Themen. Ja, das ist schon sehr breit. Ist auch in einem 8-9 Stunden Bürotag nicht zu machen. Ich glaube, da spreche ich für alle meine Kollegen, Kolleginnen auch in den Leitungspositionen, in den Feuerwehren. Also da gilt es genauso, wenn auch quasi aus einer anderen Perspektive. Auch da muss es eher Berufung sein als Beruf. Man trägt auch 24/7 quasi die Verantwortung. Ich habe ein tolles Team. Ich bin mit Sicherheit nicht bei jedem Einsatz erforderlich, definitiv nicht. Also bin ich auch gar nicht da. Aber es gibt natürlich auch große Lagen. Da ist einfach auch meine Verantwortung und die übernehme ich dann auch selber. Das gehört dann auch dazu. Oder wenn wir auch an ganz große Lagen denken, bei denen wir beispielsweise einen Führungsstab brauchen, also quasi ein Führungsgremium aus mehreren Führungskräften, dann ist es ja auch so, dass da auch eine Feuerwehr unserer Größenordnung schnell an die personelle Grenze kommt. Und da bin ich einfach auch darauf angewiesen, dass nicht nur ich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen, die sonst in der Führungsebene tätig sind, dann auch kommen. Und insofern ist mein Alltag ein bunter Mix aus klassischen Personalführungsthemen im Guten wie auch manchmal im Traurigen. Das ist ja ganz normal, denn in Summe sind wir rund 700 Leute. Dann der ganze Themenbereich der Finanzen. Ja, also ich glaube, jetzt haben wir ungefähr auch eine Vorstellung, wie viele Millionen da an Personalkosten oder auch Invest jedes Jahr bewegt werden. Wir sind ein Amt der Stadtverwaltung. Das heißt, ich habe die gesamten Schnittstellen zu bedienen in Richtung der anderen städtischen Ämter. Mein Vorgesetzter ist der erste Bürgermeister Dirk Büscher, sozusagen der Feuerwehr, der Sicherheitsdezernent hier in der Stadt. Da gibt es natürlich Themen zu besprechen, die Ressourcen zu beschaffen. Eben auch das Thema Leitstelle, wo wir mit dem Enzkreis und dem Deutschen Roten Kreuz zusammenarbeiten. Das heißt, auch da gibt es Partner, gibt Schnittstellen, gibt es Themen zu besprechen. Also
ich habe jetzt von Blair-Naut-Breite gehört.
Ja. Und wahrscheinlich komme ich jetzt ja quasi auch gar nicht auf alles. Das ist die komplette Bandbreite, Gremienarbeit. Also das macht in der Feuerwehr wirklich viel aus. Ich halte es aber für wichtig, weil es ist ein Spezialthema. Man sagen an manchen Stellen vielleicht ein Nischenthema. Ich sagte vorher, wir sind 10 Berufsfeuerwehren in Baden-Württemberg. Das heißt, wir tauschen uns eng aus. Wir vertreten unsere Interessen gegenüber dem Innenministerium, gegenüber der Politik. Wir haben alle auch gewisse Funktionen im Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg. Da gibt es dann auch immer wieder Sitzungen. Das kostet alles viel Zeit. Ich finde aber gerade dieser Austausch, man muss auch nicht alles neu erfinden, gerade dieser Austausch ist aber auch wertvoll. Und so geht es mir eigentlich bei jeder Tagung. Wir sind auch in einem bundesweiten Vergleichsring. Mir ist das auch wichtig. Feuerwehr ist viel, auch so ein bisschen angerissen, ja. Eigentlich mit einem gewissen Pathos und vielleicht auch, ja, manches auch auf Tradition beruhend, aber ich glaube, ich habe es auch schon bei dieser Einsatzstellenanalyse gesagt, mir ist schon dieser wissenschaftliche Ansatz wichtig. Also ich glaube, vieles, was die Altvorderen über Jahre entwickelt haben, das haben die auch aus guten Gründen so entwickelt und letztlich ist das ja auch eine gewisse Methode, hat sich etwas bewährt und dann hat man das fortgesetzt und etwas, was sich überhaupt nicht bewährt hätte, hätte man sicherlich auch nicht fortgesetzt. Aber die Zeiten sind ja heute schon auch ein bisschen anders und wenn man über Millionen diskutiert und die auch, ja, sozusagen im Widerstreit mit anderen Interessensvertretern dann durchbringen muss, dann ist mein Anspruch und ich glaube, dem genüge man auch, das schon auch entsprechend analytisch zu beleuchten. Und das hat uns beispielsweise veranlasst, in so einem bundesweiten Vergleichsring mitzumachen, wo Feuerwehren unserer Größenordnung, das muss natürlich passen ungefähr von der Größenordnung, dann immer wieder auch Kennzahlen austauschen, überlegen, welche Kennzahlen machen Sinn, was steckt hinter der Zahl. Also das ist natürlich immer auch so bei der Statistik. Und dann ist auch mein Anspruch zu schauen, ja, sind wir in dem Bereich gut, also gut auch im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, gut im Sinne Output beim Kunden, also ja, und das gehört alles dazu, also ein bunter Blumenstrauß.
Sebastian, das ist alles so spannend, man könnte dir wirklich stundenlang zuhören und ich habe auch so ganz und ganz viele Stellen, also würde ich am liebsten gerne noch so nachfragen, aber ich würde sagen, wir biegen so langsam Richtung ab, Richtung Holzbau.
Lass uns noch kurz, ich habe zwei Fragen, die vielleicht auch gut den Bogen spannen könnten. Zum einen eine kurze erste Frage, habt ihr das Problem Fachkräftemangel?
Zum Glück im Bereich Mannschaft gerade gar nicht, hat aber was damit zu tun. Auch da bin ich sehr stolz aufs Team. Wir haben vor einigen Jahren, bevor wir so richtig in den Generationswechsel gekommen sind, beschlossen, die Ausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst hier selber am Standort anzubieten. Sind also nicht darauf angewiesen, fertig ausgebildete Kräfte irgendwo anzuwerben, abzuwerben oder, das haben wir früher schon auch gemacht, quasi Kräfte zur Ausbildung einzustellen, dann aber erstmal zu einer anderen Feuerwehr zu schicken, dort für die Ausbildung. Das ist ja auch im Hinblick Arbeitgeberbindung nicht immer die beste Methode, muss man sagen, ging dann auch manchmal schief. Und weil wir jetzt wirklich hier, wenn wir ja an der Basis Leute ansprechen können, ist das gerade eigentlich sehr gut. Wir haben deutlich im Bereich Kommunikation, Social Media aufgebaut, haben ein tolles Team, Kolleginnen und Kollegen, die das auch zusätzlich zu ihrer normalen Aufgabe machen, muss man sagen. Wir sind jetzt noch nicht so groß, dass wir eine hauptberufliche Pressestelle dafür extra hätten. Wir sind stark präsent, auch bei Veranstaltungen, bei Berufsmessen und haben da tatsächlich jetzt eine hohe Bewerberzahl. Aber jetzt muss ich an einer Stelle Wasser in den Wein schütten. Auch da sind wir im Dialog mit dem Ministerium, Thema Zuschläge bezahlen und so weiter. Das ist ja im staatlichen Bereich alles sehr reglementiert, um es jetzt hier mal kurz zu machen. Da sind wir nicht frei, ne? Wir haben ja auch keinen Arbeitsvertrag, wir Beamte, sondern das ist alles gesetzlich geregelt. Leider beobachten wir natürlich schon die letzten zwei Jahrzehnte, dass auch wenn wir hohe Bewerberzahlen haben, dass ein Teil des Bewerberfelds schon quasi von der Qualität her dann einfach nicht zu uns passt, weil wir brauchen einfach diese Kombination aus körperlicher Fitness, aber halt auch geistiger Regsamkeit und Fitness. Und diese Kombination, die gibt es natürlich jetzt auch nicht überall.
Das ist der Typ eben. Also das
genau. Und man muss menschlich zu uns passen. Also das, da haben wir auch so ein bisschen das Auswahlverfahren und den Bewerbungsprozess umgestellt, weil ich glaube, lernen kann man ganz, ganz viel. Also platt gesagt, lernen im Feuerwehrbereich, glaube ich, kann man alles. Die körperliche Fitness und vor allem so ein bisschen auch die Liebe zur körperlichen Fitness, die muss man mitbringen, denn auch sonst könnte man ja da auch sagen, man kann durch Training viel machen, aber wenn es dann quasi nur ein Training durch Zwang ist im Rahmen der Ausbildung, dann hält sich das auch nicht.
Nee, 40 Berufsjahre, ja.
Genau, das ist der Punkt. Genau, also man kann vieles lernen, aber man muss vor allem auch vom Typ Mensch zu uns passen. Und deswegen schauen wir uns ja die Leute zwischenzeitlich schon auch ein bisschen ausführlicher an. Wir wollen auch niemanden rausprüfen, das können wir uns auch nicht leisten, sondern auch da gilt, mit viel Aufwand bieten wir vorher so Trainingstage an. Also man kann vor dem eigentlichen Test zu uns kommen, kann quasi auch unter Anleitung trainieren, weil nicht alle Testelemente kann man jetzt so bei sich zu Hause im Wohnzimmer machen. Das sind so ein paar spezielle Übungen, da braucht es auch ein paar spezielle Hilfsmittel. Und das ist kein Geheimnis, das kann ich hier ganz offen sagen, das könnt ihr sozusagen senden. Natürlich ist das ja auch schon mal so ein Erstkontakt mit den Bewerberinnen und Bewerbern in einer vielleicht etwas ungezwungeneren Atmosphäre. Und ich glaube, das wäre jetzt weltfremd zu glauben, dass wir daraus nicht auch so ein bisschen unsere Schlüsse ziehen. Wo es allerdings, das möchte ich noch sagen, tatsächlich zunehmende Herausforderung wird und wir natürlich sehr in Konkurrenz auch mit der Wirtschaft stehen, ist dann im Bereich im gehobenen und im höheren Dienst, also Bachelor- und Master-Absolventen. Muss man tragischerweise sagen, gerade hier so in der Region und sehr autolastig in der Region, dass sich dann natürlich im letzten halben, dreiviertel Jahr die Dinge drastisch verändert haben und wir jetzt da eigentlich gerade über eine gute Bewerberlage sprechen können, aber eigentlich ist das ja tragisch. Ansonsten ist in dem Bereich nicht immer einfach konkurrenzfähig zu sein, weil da dann doch auch die Gehaltsunterschiede ausgeprägt sind, sage ich mal, für ausgebildete Ingenieurinnen und Ingenieure. Und es kommt halt auch dazu, dass man dann trotz absolviertem Studium, egal ob jetzt im Bachelor- oder Masterbereich, eben doch nochmal für 2 Jahre lang nur sogenannte Anwärterbezüge bekommt, also gar kein volles Gehalt, um diese 2-jährige Ausbildung, diese Feuerwehrlaufbahn-Ausbildung zu machen. Und auch da regen wir doch dringend an und sind immer wieder im Dialog auch mit dem Ministerium, dort entsprechend von der Rechtsgrundlage her zu reagieren. Und das heißt dann Anwärter-Sonderzuschläge, also entsprechende Zuschläge bezahlen zu dürfen. Was eben nochmal, wir haben keinen Arbeitsvertrag, wir Beamte, sondern das ist eben alles nach Recht und Gesetz geregelt und könnte jetzt auch gar nicht lokal jetzt hier von uns, von der Stadt Pforzheim, mal so einseitig verändert werden. Wäre gar nicht gestattet.
Na, okay, und damit wir jetzt abbiegen können Richtung Holzbau und vor allem auch Richtung diesen Erfahrungen und die dann irgendwann sich in Anforderungen niederschlagen, ganz kurz skizziert. Du bist jetzt der Amtsleiter, du bist jetzt hier im Stadtkreis Pforzheim, bist du der Häuptling über das Thema Brandschutz, vorbeugender Brandschutz. Lass uns mal da in diese Nische reingehen, von diesen vielfältigen Aufgaben. Und dann darüber, du hast eine Landesverwaltung oder sowas angesprochen. Wie ist da die weitere Hierarchie im Bundesland und gegebenenfalls in Gesamtdeutschland?
Also über uns gibt es quasi in den Regierungspräsidien den sogenannten Bezirksbrandmeister und sein Team. Das wäre die nächsthöhere Ebene, die quasi uns beaufsichtigen, so möchte ich mal sagen. Aber das ist ja alles in einem sehr guten Dialog und auch da tauscht man sich aus. Und dann gibt es im Innenministerium den Landesbranddirektor auch mit seinem Team, der ist dort Referatsleiter, der sich eben auch mit diesen Themen beschäftigt. Wobei im baulichen Bereich splittet sich's ja dann schon auf. Da ist eben das Thema Feuerwehr dann im Innenministerium Thema, wobei man klar sagen muss, das Thema vorbeugender Brandschutz an sich ist ja ganz klar ein Thema des Baurechts. Also wir werden in diesem Themenfeld tätig. Da liegt die Zuständigkeit aber nicht beim Innenministerium. Also da muss man schon sagen, da spaltet sich so dieser Feuerwehrstrang natürlich ganz klar auf, ja, und die rechtlichen Kernfragen des vorbeugenden Brandschutzes, auch wenn da Brandschutz draufsteht, das ist immer wichtig zu betonen, ist originäres Baurecht. Ja, wir bearbeiten das und sind da entsprechend geschult und bringen unsere Expertise auch aus dem abwehrenden Brandschutz ein. Also sozusagen, was erleben wir auch bei Bränden und was kann man daraus für Schlüsse ziehen? Aber von der Zuständigkeit sind wir an der Stelle eher auf der baurechtlichen Schiene.
Das heißt, wir haben vorhin gelernt, also für bestimmte Gebäudetypen und Arten gibt es diesen gesetzlichen Mechanismus, dass bei der Einreichung der Baupläne kommt es zu einer Prüfung eben durch die zuständige Brandstelle.
Ja, Brandschutzdienststelle.
Brandschutzdienststelle. Und dann kann die quasi sagen, anhand dessen, was sie sehen, finden wir gut so. Passt oder bitte das anpassen oder hier passt gar nicht, wir müssen bitte nochmal neu machen. Und das basiert ja auf einem Regelkatalog, den es irgendwo gibt, so, und den es jetzt bei uns gibt in Baden-Württemberg oder halt vielleicht dann nochmal stadtspezifisch, dann landesspezifisch und dann 16 Mal und dann grenzübergreifend. Und wir hören jetzt ja auch, wenn wir mit Planenden sprechen, es haben wir auch diesen Catchphrase, ja, es brennt ja überall anders. So, und die Physik ist ja gleich auf der ganzen Welt. Wie stehst du zu Föderalismus?
Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube aber auch, dass es manchmal so ein bisschen überhöht dann dargestellt wird. Also mir ist ganz wichtig zu sagen, du hast es aber vorher ja genauso schon angesprochen. Also meine Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung vorbeugende Gefahrenabwehr, wie wir es nennen wir es vorbeugender Brandschutz hier gerne, die bewegen sich ja nicht in einem rechtsfreien Raum. Das ist ganz wichtig. Man hört immer wieder interessante Erzählungen, ob sie dann stimmen oder nicht. Das mag ich hier gar nicht so beurteilen, dass irgendwo vielleicht auch übers Ziel hinausgeschossen wird oder irgendwelche Hausregeln da entwickelt wurden oder wie sagt man auch so schön, Gürtel- und Hosenträger. Das kann ich jetzt hier nicht sagen. Ich glaube, alle, die das sehr professionell betreiben, die wissen genau, dass unser übergeordnetes Ziel ja tatsächlich sein muss, Bauen ermöglichen, weil das ist ja kein Selbstzweck, sondern wir brauchen Wohnungen, wir brauchen gewisse Sonderbauten. Also ich glaube, die DNA haben wir schon. Außerdem, wie gesagt, wir sind an Recht und Gesetz gebunden. Wir haben die Gesetze auch nicht gemacht. Das ist auch immer ganz wichtig zu betonen. Sicherheit ist ja ein in der Politik erforderlicher Dialog und ist ja quasi am Ende ein gesellschaftlicher Konsens. Also ich versuche das auch immer so ein bisschen zu entzaubern von dem Thema Brandschutz, was ja dann auch, wie in allen anderen Bereichen natürlich auch, dann natürlich, sei zugestanden, auch von Lobbyarbeit geprägt ist. Also ich sag mal, auch im Straßenverkehr ist das ja keine andere Sache. Es ist ja eine gesellschaftliche Diskussion, die sich am Ende in vom Bundestag oder wo auch immer dann beschlossenen Gesetzen niederschlägt. Wie schnell darf man in der Stadt fahren? Wie schnell darf man auf der Autobahn fahren? Gibt es ein Tempolimit auf der Autobahn? Gibt es das nicht? Irgendwann haben Autos Auflagen bekommen, Airbags zu haben. Dann fing es mit einem an.
Oder ein Gurt.
Oder ein Gurt. Und das sind so Themen. Und ich glaube, so wie der Gurt Leben rettet, ist, glaube ich, eine zentrale Weiterentwicklung der letzten Jahrzehnte die Einführung des Haushaltsrauchwarnmelders gewesen, wo wir einfach ein deutliches Absinken der Brandroten dann festgestellt haben. Und es gibt nicht nur vielleicht, es gibt ganz offensichtlich andere Bereiche von Vorgaben, wo vielleicht dieser Zusammenhang Ursache-Wirkung sich nicht ganz klar so aufdrängt. Und das wollen wir schon nochmal ganz deutlich sagen, dass man, glaube ich, da nicht immer das so hinstellen darf, wie es teilweise gemacht wird, was uns dann auch ärgert. Nach dem Motto, die Feuerwehren wollen jetzt dies oder jenes. Also zunächst einmal setzen meine Beamtinnen und Beamten das um, was jetzt bezogen auf Baden-Württemberg in der Landesbauordnung, vor kurzem hätte ich noch gesagt in der Ausführungsverordnung, jetzt haben wir das ja vereinigt, oder in gewissen eingeführten Sonderbauvorschriften gefordert ist. So, reden wir hier ja unter Fachleuten, also gehört natürlich zur Wahrheit schon dazu. Spannend wird es ja immer da, wo man jetzt außerhalb vom normalen Standardwohnungsbau jetzt auch über Abweichungen und Befreiungen sprechen, wo wir darüber sprechen, dass wir uns in Bereichen bewegen, wo jetzt gewisse Sonderbauvorschriften in Baden-Württemberg beispielsweise nicht eingeführt sind und wir uns dann also gemeinsam überlegen, wenden wir jetzt eine mutmaßlich vorhandene Mustersonderbauvorschrift 1:1 an, weichen wir, weil es ja rechtlich dann auch einfacher möglich wäre, hier und da davon ab. Und dann, das ist mir schon wichtig zu sagen, ich habe viele Jahre selber vorbeugender Brandschutz ja in der zuständigen Abteilung gemacht und bin in dem Bereich auch als Dozent noch unterwegs. Und was dann unglaublich wichtig ist, das fordere ich in so einem Dialog ein, dann ist es wichtig, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, weil genau das, was du auch gesagt hast, und der Spruch bringt es ja quasi auf den Punkt, es stimmt merkwürdig und deswegen trifft der Spruch halt quasi sozusagen, naja, es brennt ja überall auf der Welt gleich oder zumindest in allen 16 Bundesländern brennt es gleich und warum soll es jetzt hier so und so sein? Da sage ich immer, da muss man dann sehr auf den Grund gehen, ob es eigentlich wirklich so ist oder ob jetzt nur ein einzelner Sachbearbeiter das jetzt unbedingt so will, dann muss man das mal kritisch hinterfragen. Und wo gibt es wirklich überhaupt noch gravierende Unterschiede in den Bundesländern? Die gibt es, aber bei den absoluten Kernfragen ja gar nicht mehr so stark. Und wenn man dann weltweit es vergleicht, ist mir noch wichtig zu ergänzen, gerade wenn man auch über Holzbau spricht und so, habe ich mich stark damit befasst die letzten Jahre. Dann muss man natürlich schon sagen, innerhalb Deutschlands darf man das nicht behaupten, aber wenn man jetzt weltweit Systeme miteinander vergleicht, dann gibt es natürlich schon auch grundlegende Unterschiede, die dann dort schon wieder in der Tradition des Bauens sind. Also ich darf jetzt Länder, die quasi eine ganz andere traditionelle Baukultur aufgrund von Vorhandensein auch von Baustoffen, wo es also quasi schon viel, viel mehr Holzbau gibt, jetzt da nicht so ganz vergleichen. Also am Ende ist der Brandschutz ein Gesamtsystem. Vorbeugender und abwehrender Brandschutz muss ineinandergreifen, aber auch der vorbeugende Brandschutz, also baulich, anlagentechnisch, das muss ja schon alles ineinandergreifen. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn ich sage, naja, also beim Grundstücksabstand, da nehme ich dann den Wert, der historisch in Deutschland aber entstanden ist, weil wir überwiegend in Massivbau gebaut haben. Bei der Löschwasserversorgung nehme ich auch den Wert, der historisch entstanden ist, weil wir überwiegend in Massivbau gebaut haben. Aber wenn es mir jetzt gerade reinpasst, sage ich, ja, aber in Finnland geht schon immer, hau ich jetzt mal so raus, stimmt jetzt wahrscheinlich so nicht, 5-6 Geschosse in Holzbau, unterschlag dann aber auch, das ist aber glaube ich nämlich tatsächlich so in Finnland, dass da schon immer drin steht, ich brauche aber ab dem dritten Obergeschoss eine Löschanlage. Weil es ja zum Beispiel in Deutschland im normalen Baugeschehen außerhalb des Sonderbaus, den Begriff gibt es nicht immer in der Landesbauordnung. Ja, also da muss man ja schon immer schauen, was ist eigentlich das Gesamtkonzept, was sich über Jahrzehnte entwickelt hat mit diesen Checks and Balances, quasi mit der Politik, was ist das Gesellschaft akzeptierte Restrisiko, wie viel Tote darf es geben, wie viel Großbrände darf es geben, was sagen die Versicherungen dazu und aus diesen Checks and Balances hat sich ja, und ich behaupte gar nicht, dass das alles immer hochwissenschaftlich war, ja quasi so ein Gesamtkonzept entwickelt und das muss sich weiterentwickeln und da muss man Schräubchen betätigen. Aber muss dann so ehrlich sein im Dialog, dass man sagt, ja klar, wenn wir ein Schräubchen betätigen, hat es woanders Auswirkungen. Und über das muss man reden. Und dann kann man sich weiterentwickeln.
Genau, meine Frage, die war ja auch ein bisschen, ging ja gleich aufs Ganze. Vielleicht kommen wir da nochmal zu kommen später. Aber lass uns doch erstmal in dem Bereich bleiben, wo wir vom geregelten Bauen schreiben, also jetzt noch nicht schon Sonderlösungen, Sonderbauen, Einzelzulassungen und sowas. Und eben wie gesagt, die Kolleginnen und Kollegen, die dann das prüfen und dann im Zweifel irgendwie als Buhmann wahrgenommen werden, die halten sich ja an den Regelkatalog.
Ja.
So. Und vielleicht müssen wir auch noch zur Einordnung davor sagen, dass das Ziel ist ja, ein gleichmäßiges oder ein gleiches Schutzniveau über alle Gebäude an sich herzustellen und das unabhängig davon, aus was oder wie dieses Gebäude erstellt wurde. So, irgendwie hinsichtlich des Brandschutzes. So, und jetzt ist vielleicht steigt man da ein, wie entstehen eben diese Regelsysteme? Und da können wir vielleicht schon ein bisschen spezifisch auf den Holzbau blicken, dass wir da, weil wir da zum einen so eine starke Entwicklung haben in den letzten 10, 15 Jahren und zum anderen, weil es dann so spezifisch ist, dass es vielleicht ein bisschen greifbar wird.
Gut, da gibt es ja quasi Arbeitskreise, ein breites Feld, sehr interdisziplinär besetzte Arbeitskreise, aber dann auch quasi wieder die Arbeitskreise der einzelnen Gruppierungen, so möchte ich mal sagen. Also im Bereich Feuerwehr eben beispielsweise unsere Arbeitskreise vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz. Das gibt es bundesweit, das gibt es.
Ist das auch irgendwie gesetzlich, dass es diesen Arbeitskreis geben muss? Ist man da automatisch drin, wenn man eine bestimmte Position hat, oder ist es freiwilliges Engagement? Wie kommt sowas zusammen?
Streng genommen würde ich sagen, ist das ein freiwilliges Engagement. Also da finde ich jetzt keine gesetzliche Struktur. Gesetzlich verankert ist, dass es, ich über Baden-Württemberg sprechen, dass es eben auch Feuerwehrverbände gibt, also dass es neben der behördlichen Struktur auch eine verbandliche Struktur gibt. Gesetzlich verankert ist auch, dass diese Verbände, in der Spitze dann der sogenannte Landesfeuerwehrverband, auch zu bestimmten Regularien anzuhören ist von den Ministerien. Aber letztlich ist das ja auch ein Anhörungsrecht. Das heißt nicht, dass von dort jetzt absolut die Zustimmung eingeholt werden muss. Und wir beteiligen uns aber da sehr aktiv und ich finde auch sehr konstruktiv und sehr sachlich an solchen Gesetzgebungsprozessen, jetzt quasi ganz konkret auch mit der neuen Landesbauordnung. Das waren viele, viele Stunden Sitzungen, die Kolleginnen und Kollegen in dem Arbeitskreis da aufgewendet haben, weil da kommt ja irgendwann mal ein erster Entwurf und dann nimmt man dazu Stellung, dann gibt es leichte Veränderungen, da muss man natürlich mal schauen, wo waren jetzt die Veränderungen. An der einen Stelle wird was aufgenommen, dafür wird an der anderen Stelle wieder was verändert. Das ist schon eine sehr mühsame Arbeit, aber ich glaube eine Arbeit, die sich auszahlt und die summa summarum ja auch von einem guten Miteinander dann geprägt ist. Ja.
Und plakativ, was sind da, kannst du irgendwie uns ein Beispiel geben für so einen Prozess, für so ein Hin und Her, was ein Thema ist, wo irgendwie die Bauwelt, die Planenden wollten irgendwas erreichen und die Feuerwehr hat gesagt, ah Moment, ich sehe das so und daraus ist eine Lösung entstanden.
Ich habe vielleicht was ganz Plakatives.
Plakatives.
Ja, genau, jetzt hoffe ich, dass mir das gelingt. Also, man hat ja immer wieder das Thema, dass quasi ein Gebäude aufgestockt wird oder allein schon nur durch den nachträglichen Ausbau des Dachgeschosses sich die Gebäudeklasse ändern könnte. Weil ja das Regelwerk jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja quasi so ist, dass die Gebäudeklasse sich ja nach der Fußbodenoberkante des obersten Geschosses, in dem Aufenthaltsräume möglich sind, bemisst. So. Und jetzt kann ja entweder durch einen Ausbau da was passieren oder insbesondere natürlich durch eine Aufstockung. Und das ist ja auch ein wichtiges Instrument, Nachverdichtung, heute in den Ballungsräumen Aufstockung, alles super. So, jetzt haben wir natürlich gewisse Anforderungen, ganz konkret eben ans Thema Feuerwiderstandsdauer des Tragwerks, mal so ganz global, also sozusagen das Rückgrat des Gebäudes, aber beispielsweise auch bei der Fragestellung, wie müssen jetzt zum Beispiel die Treppen im Treppenraum bemessen sein, also da gibt es ja Unterschiede. Und jetzt hatten wir ja in der Praxis immer wieder das Thema, dass im Rahmen der Aufstockung dann streng genommen, also nicht nur streng genommen, das ist dann so, die Gebäudeklasse sich ändert. So, wir sind mit solchen Dingen schon immer schutzzielorientierter und pragmatisch umgegangen hier in Pforzheim. Das kann ich wirklich sagen für die Kolleginnen und Kollegen, weil eins ist ja auch klar, ich kann ja jetzt von jemand, der beispielsweise dann von Gebäudeklasse 3 nach Klasse 4 rutscht, nicht erwarten, dass er das gesamte Gebäude jetzt irgendwie, was das Tragwerk anbelangt, ertüchtigt. So.
Genau, und das kann ja zum Beispiel die Implikation haben ans Treppenhaus, plötzlich passen die Maße nicht mehr oder die Materialien. Und
genau.
Ich hab jetzt bloß harmlos ein Stockwerk oben drauf gesetzt.
Genau.
Und plötzlich stehe ich vor der Entscheidung, irgendwie den Treppenkern rauszureißen und zu vergrößern, um das mal plakativ zu machen.
Genau. Das sind ja quasi so Sachen. Und da würde ich sagen, haben wir schon immer uns dann auch überlegt, was ist denn eigentlich am Ende des Tages das Schutzziel? Wie kann man da jetzt vielleicht Zauberwort kompensieren? Wie kann man jetzt vielleicht in diesem Einzelfall, nicht als Standardfall für den Neubau, weil da, glaube ich, sollte man sich an die Vorgabe halten. Und da ist das dann, glaube ich, aber auch sogar eher sogar die günstigere Lösung. Aber wie kann man jetzt in so einer Situation, um diesen Ausbau oben zu ermöglichen oder diese Aufstockung, und die hat ja ihren Grund, wie kann man das hinkriegen? Und jetzt, was ich sagen wollte, plakatives Beispiel. Jetzt wollte ich hier, weil das vielleicht nicht in allen Bereichen so einfach angeblich immer lief, wollte man hier eine Verbesserung reinbringen im Rahmen der Novellierung der Landesbauordnung. Und der Dialogprozess, der begann quasi mal so ganz global. Also die Regel soll her, wenn ein Gebäude nachträglich aufgestockt wird, dann heißt das kein Anpassungsverlangen an die Vollwiderstandsdauer des Tragwerks. Der Grundgedanke, glaube ich, völlig gut. Jetzt kommen aber quasi die Praktiker und speisen dann in den Arbeitskreisen den Gedanken ein, habt ihr euch, wenn man das mal jetzt nur so plakativ hinschreiben würde, schon mal überlegt, dass eigentlich jemand das Spiel rein nach Gesetz, und wenn man sich irgendwo vor Gericht trifft, dann gilt natürlich das Gesetz, und das ist auch gut so in einem Rechtsstaat, dass da keine Missverständnisse gibt, dass eigentlich jetzt einer mal so ein Gebäudeklasse 3 ein Häuschen bauen konnte, oder ich spitze noch weiter zu, ein Gebäudeklasse 1 oder 2 ein Häuschen bauen konnte und ein paar Jahre später mir nix dir nix da ein bisschen aufstocke und dann rutscht schon nach Gebäudeklasse 4, aber es gibt kein Anpassungsverlangen, und nochmal ein paar Jahre später baut er dann bis 21,99 Meter. Also ein bisschen zugespitzt, aber so in den ersten Entwürfen hat man den Eindruck, also wenn man das so liest, das könnte wahrscheinlich vor Gericht jemand so durchboxen. Und das ist jetzt quasi so ein ganz griffiges Beispiel, wo natürlich völlig klar ist, dass ich jetzt nicht missverstanden werde, dass der Gedanke natürlich war, Mensch, wenn ich so in diesem Standardfall ein Stockwerk noch drauf baue und ich eben dann irgendwo ja in einer Größenordnung zwischen 20 Zentimeter und vielleicht höchstens 2 Meter irgendwo über eine Grenze komme, was ist denn dann eine sinnvoll pragmatische Vorgehensweise und wie ist dann das Anpassungsverlangen oder wie gering ist dann eigentlich zukünftig nur noch das Anpassungsverlangen. Aber das ist so quasi sowas, wo man sieht, naja, da wird mal geschwind was rausgehauen und das Ziel ist eigentlich ganz klar, aber es kommt dann schon auf die Ausgestaltung an, wie man es genau macht, um dann am anderen Ende wieder so ein Extrem, was dann glaube ich auch nicht gut wäre. Also ich glaube, da sage ich jetzt als Feuerwehrmann auch, also dann F30 bis 21,99 Meter, das ist dann vielleicht auch nicht ganz so der Renner. Vor allem, wenn ich das dann noch sagen darf, es ist ja auch immer so, der Blickwinkel. Und tatsächlich, das ist am Ende auch ein gesellschaftlicher Diskurs, welches Risiko möchte man da fahren? Also wir haben ja verschiedene Schutzziele im vorbeugenden Brandschutz und natürlich über allem steht der Personenschutz, wenn man so über die Rettung von Menschen und Tieren steht ja drin. Da würde ich sagen, kommt man selten auch an richtig dramatische Konflikte, wo man sagt, das und jenes, was man vielleicht verändern möchte, hat jetzt da ganz dramatische Auswirkungen. Gibt durchaus auch ein paar Themen, aber das sind nicht so die Grundfesten. Spannend wird es ja bei dem Thema auch ein verbrieftes Schutzziel in der Landesbauordnung, wirksame Löscharbeiten. So, das ist natürlich ein weites Feld. Was sind wirksame Löscharbeiten? Was ist da der Maßstab? Ab wann kann man nicht mehr von wirksamen Löscharbeiten sprechen? Und selbst wenn man das nicht mehr könnte, sage ich auch relativ schmerzbefreit, ist das ja ein gesellschaftlicher Diskurs. Und am Ende ein Thema der Versicherungen. Wie viel Schaden darf denn sein? Und es brennt ja jetzt auch nicht in jedem Haus jeden Tag. Insofern ist das ja schon auch ein wirklich gesamtgesellschaftliches Thema. Kann man nicht etwas höheres Schadensrisiko im Bereich des Sachschutzes, ich rede nicht von Personengefahren, ja, aber im Bereich des Sachschutzes in Kauf nehmen? Da wird der einzelne Schaden höher werden. Der einzelne Totalverlust ist vielleicht fast schon vorprogrammiert. Aber das muss ja immer noch nicht heißen, dass das jetzt über Gesamtdeutschland hinweg wirklich ein wirtschaftliches Problem wird. Und das sind so spannende Fragen, die man da in Arbeitskreisen diskutiert.
Ja, ich kann es nur anekdotisch wiedergeben, aber ich habe das mal gelesen, dass eben in der Schweiz die Versicherer zu dem Schluss gekommen sind, dass es günstiger ist, klimafreundlich zu bauen und dabei eben die genannten Schäden durch Brandabwehr oder Abbrand in Kauf zu nehmen. Das ist wesentlich günstiger als der gesellschaftliche Gesamtschaden, der entsteht eben durch weiter traditionell oder konventionell zu bauen, hinsichtlich eben des sich verändernden Klimas und so weiter.
Beispielsweise, und uns gibt quasi genau das umgekehrte Beispiel, das ist also wirklich auch verbürgt, aus dem Bereich des Industriebaus, dass es insbesondere in bestimmten Branchen, wir haben vorher mal auch über Entsorger und so weiter gesprochen, von den Versicherungen vom VDS höhere Auflagen gibt, als die Industriebaurichtlinie quasi vom öffentlich-rechtlichen Bauen her verlangen würden. Also bestimmte Sachen würden sie nicht versichert bekommen, wenn sie nur so bauen.
Ja, wenn wir jetzt an die Gebäudeklassen denken, dann denken wir auch immer an die Feuerwiderstandsdauer von unseren Bauteilen, also dieses R90 beispielsweise oder sowas. Da ist mir gerade die Frage gekommen, ab wann messt ihr das? Also ihr kennt ja das Gebäude, ihr kommt da hin und wisst dann schon aus irgendeinem Plan, aha, GK5, das ist vielleicht ein Gebäude aus Holz. Okay, das 90 Minuten bleibt die Tragstruktur erhalten. Wie bemisst ihr das, diese 90 Minuten? Wie schaut ihr euch das an? Ab wann läuft die Uhr?
Ja, ab wann läuft die Uhr? Da spricht man natürlich wirklich diese enge Vernetzung von Vorbeugung und Abwehr und Brandschutz an. Was natürlich gerade auch der Vorteil ist, wenn jetzt gerade auch im Berufsfeuerwehr Vorbeugung und Brandschutz und Abwehr und Brandschutz aus einer Hand gemacht, weil das Wissen muss man ja auch erst einmal haben. Aber klar, wir können quasi nur annehmen, dass die Brandentstehung so Pi mal Daumen unsere Alarmierung bloß vielleicht noch ein paar Minuten vorher gewesen sein wird. Wir wissen natürlich auch, das Feuer am Tag X brennt jetzt nicht unbedingt wie die Einheitstemperatur-Zeitkurve. Also das ist ja ganz klar, dass da am Ende auch nur grobe Abschätzungen zugrunde liegen. Aber es ist schon für die Einsatzkräfte der Feuerwehr natürlich so ein bisschen, also ja, schon eine Richtschnur, dass man natürlich sagt, okay, jetzt ganz offensichtlich bin ich hier irgendwo in Gebäude Klasse 1 oder 2. Ich meine, mir messet ja jetzt auch nicht alles genau nach. Bin ich da irgendwo im Bereich 1, 2 oder 3? Da kann ich halt Pi mal Daumen mit den 30 Minuten rechnen, wann auch immer sie jetzt genau begonnen haben. Ich sage es anders, da kann man dann durchaus in Bereiche kommen, auch real im Einsatz, wo das vielleicht einmal erreicht wird, die Grenze. Da kann man ja grob abschätzen, ist mein Gebäude Klasse 4 oder ist mein Gebäude Klasse 5 oder weiß dann wieder. Das weiß man dann eigentlich deutlicher, weil wir für diese Gebäude tatsächlich Einsatzpläne auch haben. Sind wir jetzt im Sonderbau, also immer was, ich sage immer im echten Hochhaus, also baurechtlich gesehen im Hochhaus mit all diesen Features, die da dann auch eingebaut sind. Und darauf verlassen sich die Kolleginnen und Kollegen dann schon, müssen sie auch in ihrer Einsatzplanung, wie lange kann man beispielsweise irgendwo einen Innenangriff dann noch beantworten, wann muss ich mit dem Versagen rechnen, aber natürlich sind das ganz grobe Werte, weil der Brand brennt nicht so wie die Einheitstemperaturzeitkurve. Die Frage ist, was macht das Löschwasser mit der Bausubstanz? Zu viel Löschwasser ist auch nicht gut, zu wenig hilft dann eben auch nicht. Das ist nicht ganz so einfach. Und dann ist natürlich tatsächlich jetzt das Thema, das ist überhaupt nicht zu kritisieren. Man muss es eher einfach wieder in die Köpfe reinbringen. Ich glaube, in Zeiten von Massivbau, und wenn man jetzt auch mit Statikern spricht, was ja sowieso dann aus ganz anderen Gründen die Dimensionierungen waren, ob das eben für Schneelasten, Windlasten oder allein vom Schallschutz oder so war. Also meistens hat man ja gehört, naja, das bringt in der Praxis sowieso wesentlich mehr, als es jetzt zwingend müsste. Insofern waren ja jetzt im Bereich des Massivbaus Gebäudeeinstürze nicht wirklich bekannt. Also das gibt es ja eigentlich nicht. Und muss man sich einfach wieder gewöhnen, dass völlig korrekt, kritisiert es gar nicht, dass eben in bestimmten Bauweisen, das muss ja auch gar nicht bei allen der Fall sein, aber in bestimmten, eben auch insbesondere ungekapselten Bauweisen im Holzbau halt passieren kann. Weil ich sag mal, da kann man die Physik nicht austricksen, wenn ich halt einen Materialverzehr habe pro Minute von einem Millimeter oder so, ja, dann bleibt es halt ab. Also und irgendwann ist halt nichts mehr da. Und dann.
Ich sage ja immer, das ist die gute und die schlechte Nachricht, wenn ich das jemandem neu erkläre, Holz brennt.
Genau.
So.
Aber ich sehe dann auch, dass es
brennt. Aber du siehst, es brennt und es brennt berechenbar.
Genau. Absolut. Eben. Absolut. Das hatte wir im Stahlbau, im Industriebau. Also deswegen, ich sehe das völlig emotionslos. Also ich glaube, das sehen aber auch alle Fachleute im Bereich der Feuerwehr so. Da gab es natürlich auch andere Äußerungen. Das ist kein Geheimnis. Natürlich. Also es ist ja auch nichts Neues. Also ich sag mal, vor 20, 30 Jahren war das Thema Nagelplattenbinder, Dachkonstruktionen von Supermärkten ganz schlimm. Musste man sich eben daran gewöhnen, dass die Vorschrift schon immer so war, dass bis auf ganz wenige Sonderbauten die Landesbauordnung keine Anforderungen an den Feuerwiderstand eines Dachtragwerks stellte. Das war halt jahrhundertelang aus solchen Balken gemacht und da hat es halt gehalten. Aber das waren solche Balken aus anderen Gründen. Nicht, weil da irgendjemand eine Brandschutzbemessung gemacht hat. Und im Industriebau, ja, seit der ersten Industriebaurichtlinie gibt es F0 in Stahl. Und das darf sich durchbiegen und das darf sich im Zweifelsfall darf das auch einstürzen. Und ich sag mal, streng genommen nominell ab Minute 1. Also es wird es in der Praxis auch nicht, aber zulässig. Und insofern, ja, glaube ich, sind da manche Diskussionen die letzten 20 Jahre auch so ein bisschen verrutscht, weil sie von verschiedenen Seiten immer sehr schnell emotionalisiert wurden.
Und gibt es da für dich die Möglichkeit, in Anführungsstrichen Lobbyarbeit zu leisten in diesem ganzen Bereich, ich sag's mal, Regelwerk oder irgendwas passt so nicht mehr, weil mittlerweile sich das und das verändert?
Ja, also da leistet eben unser Arbeitskreis vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz da eine ganz wichtige Arbeit. Die Fachleute treffen sich regelmäßig, speisen das dann ein in Gesprächen, aber auch formal in Briefen. Und das ist nicht immer einfach, weil, und das ist eben zu respektieren, ja verschiedene Zielsetzungen in so Gesetzgebungsprozessen da sind, letztlich auch übergeordnete Zielsetzungen.
Was ist denn so die Zielsetzung der Feuerwehr? Was wünscht die sich?
Ja, also die Feuerwehr wünscht sich quasi aus der Sicht des abwehrenden Brandschutzes quasi berechenbare, kalkulierbare Gebäude, in denen der Personenschutz, ich glaube, das muss doch unser aller Ziel sein, adäquat gewährleistet ist, in denen, bei deren Konzeption die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ehrlich angenommen wird. Und jetzt, was meine ich damit? Das ist auch immer wieder was in der Diskussion. Ich glaube, ehrlich angenommen heißt eher konservativ angenommen wird. Also wir wundern uns auch manchmal über Altvordere, die da vielleicht auch gerade bei Schulen und so Konzepte verbreitet haben, wo man einfach sagen muss, wie viele Menschen kann man denn eigentlich überhaupt nur schnell über eine Leiter retten? Also ich glaube, das sind einfach Grenzen, die kann man, glaube ich, aber auch ganz gut visualisieren und dann deutlich machen, dass die Feuerwehr an der Stelle, ich sage das jetzt ganz selbstkritisch, gar nicht so viel retten kann, im wahrsten Sinne des Wortes, so viele Personen retten kann oder auch so viel sonstige Maßnahmen ergreifen kann. Vorher haben wir über Personal gesprochen. Das wird in der Fläche bei den freigehenden Feuerwehren, insbesondere tagsüber, immer weniger und das wird auch in den Städten zumindest immer teurer. Also das heißt, auch das ist ja quasi eine Ressource. Also das ist in die Richtung und wir wünschen uns im Rahmen unserer präventiven Aufgaben, also wenn die Kolleginnen und Kollegen das dann auch zu beurteilen haben und auch die Beratungsgespräche zu führen haben, einfach auch da praxisnahe Regelungen, die dann der Bürgerschaft auch vermittelbar sind. Denn noch einmal, die Kolleginnen und Kollegen setzen da weit überwiegend eben Gesetze um. Teilweise mit einem Ermessensspielraum, teilweise auch mit gar keinem Ermessensspielraum. Und da kriegen oft auch die Falschen die Prügel, möchte ich mal sagen. Weil das, nur weil der Brandschutz draufstellt, hat es die Feuerwehr ja nicht erfunden.
Ja.
Genau, das ist so das, was wir uns wünschen, dass also quasi so dieses Zusammenwirken von vorbeugendem und abwehrendem Brandschutz emotionslos auch verstanden wird und eigentlich dann zu einem guten Gesamtkonstrukt zusammengepackt wird. Ich sage immer, man darf nicht alles auf den abwehrenden Brandschutz abwälzen, also sagen, die Feuerwehren, die kriegen alles irgendwie gelöst und deswegen können wir im vorbeugenden Bereich, im baulichen Bereich, da und da und da irgendwelche Harakiri-Maßnahmen machen. Und auf der anderen Seite sage ich, sonst würden sich doch die Feuerwehren selber das Wasser abgraben, ist Brandschutz, also von meinem ersten Tag, wo ich mit Brandschutz Berührungspunkte hatte, habe ich da so eine schöne Grafik vor meinen Augen. Es ist eigentlich ein Zwei-Säulen-Modell und ein adäquates Brandschutzniveau steht eigentlich auf der Säule vorbeugender Brandschutz, aber auch auf der Säule abwehrender Brandschutz, also die Feuerwehren. Und beides muss ineinander greifen. Ich mache ein ganz praktisch griffiges Beispiel. Das Regelwerk des vorbeugenden Brandschutzes sorgt dafür, dass in der Nutzungseinheit in einer gewissen Höhe, die noch passt, an einer Stelle, wo unterhalb die passende Stellfläche für die Leiter steht, ein Fenster da ist mit den passenden Maßen. Und die Feuerwehr sorgt dafür, dass da in einer adäquaten Zeit das richtige Rettungsgerät mit den dafür geschulten Menschen auch kommt. Und das finde ich, das ist so das, wo man sieht, wie das ineinander passt. Und das passt das passt bei den Fenstermaßen ineinander, das passt bei der Höhenlage ineinander, weil gewisse normgerechte Fahrzeuge. Und den Weg sollte man einfach nicht unsachlich verlassen, sondern sollte ihn auch bei so wirklich weitreichenden Veränderungsprozessen, die wir jetzt gerade erleben, sei es Holzbau, sei es Dämmungen aus brennbaren Baustoffen, Fassaden, diesen Weg sollte man einfach nicht verlassen, sondern dieses weiterhin akzeptieren und verstehen, dass das ja ineinander greifen muss. Das ist ja zum Beispiel ja auch so ein Thema. Ja, Zugänglichkeit für Fassaden, für Löschzwecke. Bislang war eine Zugänglichkeit von gewissen Stellen am Gebäude ausschließlich zu Rettungszwecken ein Grundthema. Ja, der LBO, also jede Nutzungseinheit, sofern der zweite Rettungsweg über Leitern war, brauchte dann diese eine anleiterbare Stelle. Und das war quasi das Maß der Dinge. Die anderen Fenster oder die anderen drei Gebäudeseiten, das war nie Thema. Und es war auch gut, dass kein Thema war, weil das ja oft gar nicht realisierbar ist vom Grundstückszuschnitt. Und da muss man dann schon schauen, wo da mal geschwind so über die Hintertür-Themen aufgekommen sind. Irgendwo so ein kleiner Satz. Und da wird natürlich auch manchmal dann so ein bisschen die Last in der Diskussion verschoben. Die einen sagen, jetzt haben wir die Grundlage geschaffen, wissen aber ganz genau, dass irgendwo im Kleingedruckten vielleicht so drinsteht, aber die Fassade muss dann für Löscharbeiten erreichbar sein. Und wie man das dann genau interpretiert vor Ort oder wer dann vor Ort jemand sagen muss, ja gut, selbstverständlich, können wir so machen. Nur leider wird eben wohl im städtischen Ballungsraum entlang einer Straße auf der verkehrsabgewandten Seite vermutlich die Fassade halt nicht erreichbar sein. Und damit sind bestimmte Dinge, die man dann hochlobt, schon wieder von vornherein, wenn ich sage, zum Scheitern verurteilt, aber nicht so weitreichend, wie man es vielleicht verkauft hat. Also das ist nur so ein typisches Beispiel, wo man halt sagen muss, da gehört schon die Ehrlichkeit dazu, dass das ineinander greifen muss, ja.
Und wie ist jetzt so ganz allgemein gesprochen, wie ist der Blick der Feuerwehr, beziehungsweise wie ist dein Blick auch auf den Holzbau im Allgemeinen?
Also ich habe das Thema Holzbau wirklich die letzten 10 Jahre, kann man sagen, wenn nicht sogar schon länger, ganz interessiert, offen und konstruktiv begleitet. Ich habe mich da auch regelmäßig aus- und weitergebildet oder auch zu Wort gemeldet. Deswegen sitzen wir heute ja auch hier. Und ich finde, es ist eine große Chance fürs Baugeschehen. Aus verschiedener Hinsicht, natürlich auch die ökologischen Themen, aber ich finde auch gerade im Baugeschehen oder von der Bauweise leicht, schnell, modular, ganz, ganz viele Chancen. Aber wie alles in der Welt, so sage ich das, neue Technologien haben neue Chancen, deswegen führen wir sie ein. Neue Technologien lösen auch gewisse Probleme, deswegen führen wir sie ein. Neue Technologien bringen aber auch neue Themen im Sinne von Problemen, Herausforderungen, dann das mal so. Und die muss man dann sachlich vernünftig angehen und muss sie quasi adressieren. Also auch das ist überhaupt nichts Neues. Das hat immer mit Photovoltaikanlagen, ich ziehe auch immer sozusagen die Überlegung raus, ich nehme an, dass meine Vorgänger, wie auch immer, als aus den ersten Kutschen benzingetriebene Fahrzeuge wurden, vermutlich gab es da auch Sorgen und Bedenken. Aber die heutigen Autos sind, glaube ich, besser wie die damaligen Autos. Soll heißen, neue Technologie, neue Möglichkeiten, viele Probleme gelöst. Das Autofahren ist, glaube ich, auch sicherer geworden. Sie werfen aber auch wieder neue Fragestellungen auf und da haben sich die Feuerwehren weiterentwickelt. Und so wird das mit dem Holzbau genauso sein. Es gibt ja auch Forschungsprojekte zum Thema wie, also Hochbartec zum Beispiel und so weiter, wie löscht man da, wie kann man sich da noch weiterentwickeln, also nicht so, dass wir da bei Null stehen, also um Gottes Willen, der Eindruck soll ja gar nicht entstehen, aber auch da schaut man jetzt, wie kann man sich noch weiterentwickeln, gibt es vielleicht die ein oder andere Technologie, die sich heute noch im Versuchsstadium befindet, die vielleicht dann doch in der Fläche Einzug hält, gibt es vielleicht die ein oder andere Technologie, die dann nur an bestimmten Stützpunkten vorgehalten wird. Wie immer das Thema Schulung, also ich sehe das ganz emotionslos, Zeiten verändern sich, das Wissen muss man in die Feuerwehren hineintragen, man muss zukünftig auf andere Dinge aufpassen, man muss da auf einige Dinge aufpassen, keine Frage. Einsatzgeschehen verändert sich, das hat sich schon verändert, ich war selber Einsatzleiter bei, zwischenzeitlich kann ich sagen, mehreren Einsätzen in Pforzheim, wo wir möglicherweise jetzt bei relativ kleinen Gebäuden tatsächlich intensiv mit brennbaren Dämmstoffen zu kämpfen hatten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war jetzt bei so einem freistehenden Zweifamilienhaus alles kein Problem, aber schon da hat man gesehen, der Einsatz, die Maßnahmen haben wesentlich länger gedauert wie in anderen Materialitäten, ja. Und das wäre auch nicht so einfach gewesen, wenn das jetzt nicht quasi ein kleines Gebäude gewesen wäre, die Zugänglichkeit halt noch gepasst hätte. In einem Fall war das Gebäude tatsächlich sogar eingerüstet. Also wir hatten quasi die Voraussetzungen schon geschaffen, diese ganze Dämmstoffe da in stundenlanger Arbeit vom Dach freizusägen. Aber die haben am nächsten Tag quasi vorm Haus in der Mulde liegend immer noch geklimmt. So, deswegen muss man das nicht verteufeln, aber man muss das wissen. Ja, da entsteht unglaublich Kohlenmonoxid. Wenn ich das im Gebäude weiterhin drin habe, kann es eine Gesundheitsgefahr geben. Die Einsätze werden wesentlich aufwendiger. Und ja, die werden aufwendiger, man braucht auch wieder eher wieder mehr Löschwasser. Aber das muss man halt wissen. Und da wird sich die Taktik weiterentwickeln, da wird sich die Technik weiterentwickeln und dann bekommt man das in den Griff, so wie man vor 50 Jahren andere Dinge in den Griff bekommen hat.
Ja, was würden sich jetzt die Feuerwehren von Architektinnen und von Ingenieurinnen wünschen?
Ja, wenn ich jetzt sage, was ich aus fachlichen Erwägungen mir eigentlich wünschen würde, stoße ich da vielleicht auch in ein Wespennest, weil das gleichzeitig auch ein bisschen ein Kapazitätsproblem dann in den Brandschutzdienststellen anstößt. Aber ich habe bei komplexen Sonderbauprojekten, das möchte ich jetzt gleich schon deutlich machen, bislang die besten Erfahrungen gesammelt, wenn man sehr frühzeitig den Kontakt sucht. Deswegen sage ich Vorsicht, Kapazitätsthemen, schon klar, da werden jetzt viele Kollegen sagen, meine eigene Abteilung auch, boah, man kann jetzt auch nicht zu jedem Bauvorhaben vorab noch eine riesen Beratung machen. Im Übrigen ein ganz spannendes Themenfeld, jetzt mit neuen Möglichkeiten, verfahrensfrei, Genehmigungsfiktion und so weiter, sehr spannend. Aber ich spreche jetzt mal wirklich von Sonderbauvorhaben und da ist unsere Erfahrung, dass man je frühzeitiger man den Dialog sucht, je frühzeitiger man über Themen spricht, die vielleicht ein Knackpunkt werden, wo es Abweichungen und Befreiungen braucht, umso besser findet man miteinander Lösungen. Warum? Weil das ist einfach die Ehrlichkeit, die ich von allen Beteiligten einfordere. Der Brandschutz, wir haben schon ein paar Mal gesagt heute, ist halt ein Gesamtkonstrukt, ein Gesamtmodell. Da müssen die Dinge ineinander greifen, um am Ende ein adäquates Sicherheitsniveau zu haben. Und es kann sich auch fernab an bestimmten Stellen, sage ich jetzt mal, der reinen Lehre bewegen. Abweichung, Befreiung, ne? Ungeregelter Sonderbau vielleicht. Aber es muss halt wieder im Ganzen zusammenpassen. Und was blöd ist in einem Planungsprozess, ist, wenn man sich entweder dazu gar nicht abstimmt oder sich nur zu Teilbereichen abstimmt, dann entsteht quasi so ein gemeinsames Bild und auch bei uns, derjenige, das zu beurteilen hat, sagt, ja, das wird schon passen. Vielleicht hat man das auch so sogar schon mal signalisiert und dann nimmt man ein gravierendes Element aus dem Spiel, ob bewusst oder unbewusst, da will ich niemandem was unterstellen. Der Statiker hat gesagt oder bei der nochmaligen Kostenberechnung haben wir festgestellt und plötzlich ist ein Element aus dem Spiel genommen. Und dann wird es manchmal unsachlich, das ärgert mich dann schon auch, wenn, nicht alle Planerinnen und Planer, um Gottes Willen, keine Generalschelte, aber wenn, schon vorgekommen, dann quasi gesagt hat, ja, jetzt stelle ich mal nicht so an, wegen der einen Sache oder nur das und so. Und dann wird da ein bisschen die Feuerwehr in Fokus genommen. Dass man aber, und deswegen, man muss da eng miteinander sprechen, sage ich auch Studentinnen und Studenten in Vorlesungen, man kann viele Herausforderungen in einem Planungsprozess in der frühen Phase sogar wirklich in eine günstige Richtung schieben, was die Umsetzung anbelangt, wenn quasi alles fertig ist, quasi nichts mehr veränderbar ist. Ich mache euch ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Wenn quasi die Planung soweit fortgeschritten ist, der Bauherr sagt, so will ich es haben, der erste Preis vom Preisgericht verliehen und ich quasi an Wänden, an Kubatur, an vielleicht verglasten Flächen nichts mehr machen kann oder zumindest mal in der Welt des Architekten nichts mehr machen kann, dann bleibt mir ja zu bestimmten Dingen, sofern es da jetzt ein Problem gibt, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, beispielsweise nur noch die Anlagentechnik. Also wenn ich im Baulichen nichts mehr machen kann, habe aber irgendwo ein Problem, die Fläche zu groß, irgendeine Abtrennung, irgendwas, was soll ich, also Materialität, was weiß ich, Feuerwiderstandsdauer oder brennbar, nicht brennbar. Ja, dann sind wir irgendwo noch im Bereich der Brandmeldeanlage, wenn es überhaupt eine sinnvolle Kompensation ist. Vielleicht sind wir schon im Bereich der Löschanlage, weil dann sind wir eher im Bereich einer sinnvollen Kompensation. Aber die hat stolze Preise pro Quadratmeter. Ist aber die einzige Möglichkeit, die ich dann oft noch habe. Hätten wir vielleicht früher miteinander gesprochen, sich vielleicht früher überlegt, kriege ich da doch irgendwie eine Segmentierung rein, die vielleicht gar nicht so arg auffällt? Kann ich die gestalterisch sogar noch mit einbinden? Mache ich irgendwo was mit einem Vorhang, mit einem Schiebetor? Sind wir zwar auch schon wieder in der Anlagentechnik, aber nicht ganz so teuer. Das ist so das, was mich manchmal vielleicht so anspricht bei dem Thema auch, dass man, wenn man frühzeitig überlegt, ich habe ein Schutzziel, ich habe aber auch funktionale Anforderungen, ich habe auch gestalterische Anforderungen, die ich absolut schätze, die sind ja wichtig, wir wollen ja auch schöne Gebäude. Und ich glaube, vieles könnte man frühzeitig in eine Lösung kippen. Und da ist dann halt das Wissen bei einigen Planerinnen und Planern nicht so vorhanden. Ist ja auch ein Spezialthema. Ich habe da großen Respekt. Das soll ja auch die gesamte Bandbreite abgedeckt werden können. Und weil man das selber wahrscheinlich gar nicht so kann, ist natürlich der Appell, sich frühzeitig abzustimmen. Was kann man mit der Lage auf dem Grundstück quasi gewinnen und was kann man alles mit der Lage auf dem Grundstück bereits kaputt machen? Ich kann es so anordnen, dass ich hinterher keine Chance mehr habe, auf die Gebäuderückseite zu gelangen, mir 1000 Probleme damit schaffen, wenn ich das frühzeitig merke, ist vielleicht im einen oder anderen Fall auch noch durch die Lage auf dem Grundstück was machbar oder dann eben doch in der Außenanlagengestaltung oder so. Und das sind so dann die Punkte, und dann Diskussionen manchmal auch so ein bisschen verrutschen. Ich mache irgendwo eine Tiefgarage drunter, weil ich sie auch brauche, gar keine Frage. Bemesse in meinem ersten Ansatz so, dass da drüber ein bisschen Erde ist. wusste aber nicht, dass ich irgendwo ein Thema habe, aufstoffliche Drehleiter, zweiter Rettungsweg, und sage hinterher, wegen der Feuerwehr muss jetzt die Tiefgaragendecke, kostet jetzt 5 Millionen mehr. Kann jetzt jeder drüber nachdenken, das ist halt so die Frage, was sagt jetzt dieser Satz und ist das jetzt fair, ja, in der Diskussion.
Ein Feuerwehrbisschen. Okay, jetzt vielleicht noch zum, dass wir die Kurve kriegen, ja. und zum Abschluss noch. Wieder zurück zur Feuerwehr im Allgemeinen. Welche Technologien erwarten wir noch für die Zukunft? Also ich habe jetzt irgendwelche Bilder aus Social Media im Kopf mit Drohnen, mit irgendwelchen Schläuchen, schlauchartigen Dingern, wo Menschen nur quasi sicher runterfallen können in Hochhäusern und sowas.
Ja, da gibt es ja manches. Also Drohnen haben wir schon. Drohnen haben enorm... haben sich enorm verbreitet, sozusagen bei den Einsatzkräften auch, ich glaube, in vielen Bereichen. Überlegt, was andere Technologien kosten, einfach wirklich günstige Möglichkeit, sich ein Lagebild zu verschaffen. Wir haben natürlich Drohnen mit Wärmebildkamera, macht irgendwie Sinn für die Feuerwehr, sodass gerade bei so Dachstuhlbränden oder Fragen mit Dämmung und so man da was machen kann. Dann gibt es ja schon lang quasi handgeführte Wärmebildkameras bei der Feuerwehr, wo man ja aber auch jetzt bemerkt hat, das ist auch so ein typisches Beispiel, gewisse brennbare Dämmstoffe, wenn sie dann auch noch eigentlich in einer Kapselung sind, klimmen nur mit so niedrigen Temperaturen, dass man das gar nicht merkt, aber sie setzen sehr viel Kohlenmonoxid frei. Das, da gibt es jetzt gerade erste Forschungsprojekte, ob nicht quasi das Thema Messung auf Kohlenmonoxid oder irgendwo vielleicht ein Löchlein bohren, einen Sensor reinhängen, ob das nicht so Themen sein könnten, dass das noch mehr Verbreitung findet, um halt quasi entscheiden zu können, muss man das jetzt hier noch zerstören und aufsägen oder kann man es so lassen? Vielleicht auch die Frage, lässt man das nach einem Brandereignis mal 12 oder 24 Stunden vor Ort? Und so Überlegungen, na, was man quasi hat. Also da gibt es viel, wie kann man zerstörungsfrei irgendwo reinkommen? Löschmittel, Zusatzstoffe, wo natürlich gleichzeitig auch der Umweltschutz immer wieder ein Thema sind, weil letztlich ist das so ein Kampf gegeneinander. Ne? Also ich bleib bei meinen beliebten Dämmstoffen, die rüstet man natürlich so aus, dass Wasser nicht eindringt, damit sie nicht verfaulen im normalen Geschehen, aber irgendwie müssen wir das Löschmittel ranbringen und da wird ja jetzt auch viel, viel geforscht. Da passiert viel und ich denke, da muss man offen sein. Spannend natürlich, weshalb es jetzt vielleicht als Außenstehender nicht als die agilste Branche wahrgenommen wird, nicht industriell die Branche, die ist sehr agil, aber dass es dann Aufnahme findet, sozusagen bei den Feuerwehren. Wir hatten es vorher, angeblich waren es überall anders, natürlich nicht, 16 Bundesländer und so weiter. Feuerwehr muss natürlich heute funktionieren, Feuerwehr muss auch morgen funktionieren, Feuerwehr muss auch funktionieren, wenn irgendwo vielleicht das Ersatzfahrzeug im Dienst ist. Also bis man quasi dann nochmal an einem Punkt ist, dass man sagt, okay, jetzt lasse ich hier mal für ein Gebäude, was ja dann jahrzehntelang steht, etwas völlig Abweichendes zu, was ich nur mit einer ganz speziellen Technologie auf Seiten der Feuerwehr in den Griff bekommen würde. Das muss man sich halt immer sehr sorgfältig überlegen. Deswegen brauchen die Prozesse ein bisschen länger, aber sie hat es schon immer gegeben, sie haben quasi nur länger gebraucht, auch die heutigen Trailer dann sind Ergebnis, ne, eines längeren Prozesses. Aber da will ich nur so ein bisschen die Augen öffnen. So ganz trivial ist das ja dann quasi nicht zu sagen, naja, aber mit dem Gerät und so geht's. Ja, aber bis man da dann quasi mal ein Gebäude auf so einer Basis dann errichtet, muss man sich schon sicher sein, dass die Technologie auf Seiten der Feuerwehr dann auch flächendeckend vorhanden ist, eingesetzt werden kann, in 3 Jahren auch noch da ist. Nur mal so als Gedankenanstoß. Aber die Entwicklung ging ja schon immer so weiter. Na, ich bin immer so weit.
Als Abschlussfrage würde ich gerne noch an dich richten, Sebastian. Wir sind jetzt eingestiegen ins Gespräch, so ein bisschen mit deinem Leben als Feuerwehrmann, auch das Besondere dieses Berufs, und du hast uns ein bisschen so aus deinem Leben erzählt. Fällt dir zum Abschluss irgendeine Anekdote ein oder irgendein Moment aus letzter Zeit oder aus der Vergangenheit, an den du dich immer so ein bisschen so erinnern wirst und dir denken wirst, krass, das kann nur dieser Beruf so möglich machen, sowas so mal zu erleben? Es muss so gar nichts Großes sein.
Da gibt es sogar was sehr Großes. Das hat jetzt relativ wenig mit Brandschutz zu tun, aber mit unserem Beruf. Ja. Und das war die Pandemie, als wir den Auftrag bekommen haben, ein Impfzentrum zu bauen. Weil so breit ist ja, ist die Themenvielfalt, mit der ich mich zu befassen habe. Und aus dem Aspekt Katastrophenschutz heraus haben wir dann innerhalb weniger Wochen hier in Pforzheim ein Impfzentrum gebaut. Also hat man ja sonst jeden Tag damit zu tun. Nein, natürlich nicht. Und haben das mit einem super Team auf die Beine gestellt. Ich bin stolz auf das Team und haben am Ende über 100.000 Impfungen verabreicht. Okay. Also hat tatsächlich mit Feuer zu tun. Nee. Aber ja, das ist vielleicht die Bandbreite. Alles. Bei uns ist jeden Tag alles möglich. Ja. Das ist aber auch das, weshalb ich den Beruf gerne mache, die Berufung mache und auch jeden Tag gern zur Arbeit komme. Ich glaube, ich wäre niemand, der... Ich käme damit nicht zurecht, wenn ich jeden Tag wüsste, jetzt mache ich von 8 bis 16 Uhr exakt das Gleiche und es gibt wenig Aussicht, dass irgendwie sich daran was ändert. Ich meine, es kann überall was passieren, ja. Aber bei uns gehört es ja irgendwie dazu. Und das ist zwar viel Stress und es ist auch für die Familie nicht leicht und da mache ich es, glaube ich, auch meiner Frau und meinen Kindern nicht leicht, aber das muss man einfach leben und das tue ich.
Jeden Tag ist alles möglich, schöner Sam.
Ja, schöner Abschluss, würde ich auch sagen.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.